Gut. Also die Aufnahme läuft jetzt.
Ja. Kann man nachher schneiden, den Anfang.
Genau, den Anfang schneiden wir.
Oder auch einfach nicht. Wir können auch einfach direkt loslegen. Das machen andere ja auch. Passt das so vom Pegel her oder schraubst du gerade noch rum?
Ne, das müsste jetzt eigentlich so passen. Ich glaube, wenn wir zu laut reden oder husten oder so, dann ist halt zu laut.
Meinst du was?
Genau, das wäre halt zu laut. Aber
okay, gut. Aber wenn ich so rede, ist okay. Ich sollte jetzt noch nicht so reden.
Passt es wieder zu laut. Einfach ganz
oder normal. Oder auch nicht so reden, weil es zu leise ist.
Ich glaube, wenn du einfach ganz normal redest, ist das
okay. Gut.
So. Wie fängt man denn an? Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Liebe Leute an den Empfängnisgeräten.
Herzlich willkommen zum ersten Freifunk Hamburg Podcast. Ich habe hier einen Gast.
Und moin.
Genau, der Gast wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Zuallererst würde ich hier mal ein verbindendes Element einschenken. Oh, das war jetzt sehr gut. Das ist ein Josefs Keller.
Oh.
Von der Josefs Brauerei. Erste behindertengerechte und barrierefreie Firma für Bierherstellung in Europa. Also ich schenke dir da einfach mal.
Das klingt ganz hervorragend. Was ist das für ein Bier? Das ist ein helles oder?
Das ist ein Kellerbier.
Okay. Viel Schaum momentan noch. Sehr sprudelig. Trüb.
Riecht aber ganz gut. Genau. Heute hier zu Gast sozusagen. Als erster Gast ist Baldo oder Andreas, aber vielleicht sagst du auch selber, wer du bist. Und
ja, moin. Wie Arndt gerade schon gesagt hat, ich bin Andreas oder beim Freifunk auch bekannt als Baldo. 29 Jahre alt, Softwareentwickler und Freifunker aus Leidenschaft.
Ja. Genau, dann wäre mal die Frage so, denke ich, die für viele interessant auch sein könnte. Wo kommst du her und wie bist du so ein bisschen zu dem geworden, der du heute bist?
Oh, das war eine lange und komplizierte Frage. Genau. Ich hau mal ein bisschen aus. Also, aufgewachsen bin ich in Krefeld. Das ist in der Nähe von Düsseldorf. Hab da auch quasi meine Kindheit verbracht und dann auch angefangen zu studieren dort. Wie bin ich zu dem geworden, was ich bin?
Was hast du denn angefangen zu studieren?
Ich wollte noch vorher ausholen.
Ach so. Gut.
Oder vielleicht erst einen groben Abriss, dann bin ich noch nach Kiel gegangen und jetzt hat es mich nach Hamburg verschlagen. Und wie bin ich zu dem geworden, was ich bin? Dazu muss ich ja erstmal erklären, was bin ich eigentlich heute?
Genau.
Ich bin, ja, wie gesagt, Freifunker, sicherlich ein Nerd, technikaffin, Softwareentwickler, habe ich ja schon gesagt. Und interessiere mich eigentlich für alles, was irgendwie funktioniert und wie es funktioniert. Ich habe damals schon als Kind quasi angefangen, irgendwie technische Geräte am liebsten auseinanderzunehmen und dann nicht wieder zusammenzubauen und zu verstehen, wie sie funktionieren.
Ja. Ich hatte da auch bös Ärger mit Radios. Wie denn?
Ja, ich erinnere mich noch irgendwie, also bei meinem NES habe ich es damals tatsächlich nicht geschafft, aber ich habe zumindest mal die Antennenweiche damals zerlegt. und irgendwie einzelne Gamepads und irgendwie meine Stereoanlage und all solche Sachen. Und
ich kenne das, ja.
Als ich festgestellt habe, ich kriege es nicht wieder zusammen, habe ich dann angefangen, gut, löte ich zumindest noch die verwendbaren Bauteile mal aus.
Ja, ich habe immer zu hören gekriegt, Junge, das hat doch viel Geld gekostet. Weiß nicht, ich fand das dann irgendwie auch interessant, da reinzugucken. Also ich kann es sehr gut verstehen.
Ja, genau. Und ich muss sagen, mein Vater war dann auch immer so, es hieß dann ganz am Anfang, nee, wir kriegen keinen Videorekorder, nee, wir kriegen keine Videospiele, nee, wir kriegen keinen Computer, nee, wir kriegen kein Internet. Und jetzt hat er sich doch einen großen Flachbildfernseher geholt. Von daher, der Fortschritt ließ sich dann quasi nicht aufhalten. Ich bin ihm auch überhaupt nicht böse oder so. Hat sich ja alles gefügt. Ja, mein erster Rechner war dann auch damals noch ein 386er SX mit irgendwie 4 MB RAM und Windows 95. Das war eine totale Krücke damals. Also
die Kiste das lief da schon drauf?
Eigentlich nicht. Also okay. Ja, es lief, aber leidlich.
Aber der hatte dann bestimmt auch noch so eine Turbo-Taste.
Oh ja, genau.
Genau, unser Nachbar hatte nämlich auch noch einen 386er und er hatte auch immer diese Turbo-Taste. Aber also ich habe mich immer gefragt, was bringt eigentlich diese Turbo-Taste, denn die war permanent gedrückt. So, dass ich irgendwie dachte, na okay.
Ich glaube, der Trick war irgendwie, dass man, wenn der Computer zu schnell war, den drosseln konnte.
Ah, okay.
Also so für bestimmte Spiele oder so. Das Problem hatte ich jetzt bei dem Rechner aber typischerweise eher nicht.
Ich glaube, also, ja.
Ja.
Ein 386,
ja,
schön.
Genau. Ja, vorher hatte ich dann halt immer irgendwie bei Freunden oder so, mal am C64 oder so haben wir damals schon gecodet und dann war es doch ganz schön, dann mal einen eigenen Rechner zu haben. Da konnte ich dann mit QBasic damals noch so die ersten Schritte in Richtung Programmierung wagen. Und das war schon ganz spannend damals. Ich war da eigentlich immer ein bisschen neidisch auf die anderen, die dann auf ihren Rechnern nicht nur QBasic, sondern QuickBasic hatten. Das hatte nicht einen richtigen Compiler und nicht nur einen Interpreter.
Okay.
Da konnte man dann seine eigenen Exe-Dateien erstellen.
Ja, also so weit ist es bei mir nie gekommen. Ich weiß noch, wir hatten irgendwann dann einen 486er irgendwie auf dubiosem Weg mehr oder weniger bekommen. Und ich fand das auch total geil, den auseinanderzubauen. Und ich wollte dann auch mal gucken, irgendwie was eigentlich den Prozessor direkt mal sehen und habe den dann ausgebaut. Nur das Problem war, beim Ausbauen ist mir ein Pin abgebrochen.
Oh.
So, was natürlich total scheiße war. Und ich konnte ja nun auch nicht sagen, Vater, Mutter, so, ich habe das Ding auseinandergebaut, weil ich einfach da mal runtergucken wollte und jetzt ist ein Pin abgebrochen. Das funktionierte dann erstmal 2 Wochen nicht und keiner wusste warum. Und dann hatte ich irgendwie das Glück, dass irgendwo hatten wir dann noch einen alten 486er her. Und dann habe ich in so einer Nacht- und Nebelaktion die Prozessoren getauscht. Und oh Wunder, es ging wieder. Und ich war irgendwie das Wunderkind, was es nun geschafft hatte, den Rechner wieder zum Laufen zu bringen.
Durch Handauflegen.
Durch Handauflegen quasi, ja. Das war sehr lustig. Also im Nachhinein. Also ich hatte echt ein bisschen Schiss.
Ja, diese Neugierde, wie das alles funktioniert, oder so, die hatte ich dann auch in der Schule. Damals in der Grundschule war ich dann allerdings vom Matheunterricht so gelangweilt, dass ich da wohl irgendwie auch unangenehm aufgefallen bin und irgendwie die Lehrer der Meinung waren, ich wäre dann nicht fürs Gymnasium geeignet, woraufhin meine Eltern sich dann vehement gewehrt haben. Und es hat sich dann nachher auch bewahrheitet, dass ich da nicht irgendwie durch Mathematik überfordert, sondern eher unterfordert war. Das war auch ganz schön, ein bisschen mehr gefordert zu sein. Im Endeffekt lief das dann aber nach hinten raus, auch wieder darauf hinaus, dann irgendwie selbst im Leistungskurs wieder auf die anderen warten zu dürfen. Ganz spannend, das war auch im Informatikunterricht so. Das war dann so, ich war dann ganz froh, mal irgendwie Informatikunterricht zu haben, aber war dann auch schon sehr schnell frustriert, weil irgendwie die Referendarin, die dann da unterrichtet hat, irgendwie noch nicht mal Excel buchstabieren konnte. hat uns dann auch hauptsächlich machen lassen. Das war wiederum ganz schön. Da konnte man so ein bisschen austoben. Wir haben dann auch damals immer im Computerraum in der Schule irgendwie den Lehrer verrückt gemacht, indem wir dann auf allen Rechnern ein Programm irgendwie selbstgeschriebenes installiert haben, was irgendwie random Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt hat und irgendwie gepiept hat. Und er dachte erstmal, oh scheiße, Viren.
Okay, ja.
Solche Geschichten. Also, da konnte man sich schon ganz schön austoben.
Ja, der gute Informatikunterricht. Obwohl, also ich muss sagen, ich hatte echt das Glück, da einen Lehrer zu haben, der irgendwie selber schon irgendwie totaler Linux-Freak war. So, und wir da echt coole Sachen gemacht haben dann irgendwie und irgendwie schon nicht da, schon irgendwo so diese Linux-Welt und halt, dass Computer nicht aus Microsoft und Windows besteht, sondern dass es da halt noch viel mehr gibt. So. Das war echt schon eigentlich ganz cool.
Woran ich mich auch noch ganz gut erinnere, war dann in der Schule, hatte ich dann auch das erste Mal die Möglichkeit, überhaupt ins Internet zu gehen. Das war, oh ja, schenk mir noch mal nach, das ist ganz lecker.
Das ist ganz gut, ne?
Ja, das ist schön süffig, würde ich sagen. Genau, da hat man dann das erste Mal die Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Und das war natürlich ganz spannend. Und naja, wonach sucht man da als erstes? Nach Star Trek.
Ah, okay. Ich hätte jetzt Porno, aber gut.
Ja, das, wenn der Lehrer daneben sitzt und so.
Ja, das ist natürlich blöd, klar.
Ja, das war dann, aber das waren auch damals auch die Zeiten so schön mit Netscape Navigator und
Internet Explorer war auch irgendwie noch ganz groß, ne?
Ja, ich glaube noch nicht.
Okay.
Also das kam ja dann irgendwie, glaube ich, mit dem Fünfer oder so.
Also ich kann mich nur daran erinnern, dann irgendwie gab es diesen Internet Explorer und halt Netscape, aber irgendwie wurde so gefühlt der Internet Explorer immer besser und Netscape hinkte so ein bisschen hinterher.
Ja, möglich. Da kann ich dann auch nicht so viel zu sagen. Ich hatte dann auch lange halt nur irgendwie über die Schule dann Internet. Ja, bis dann quasi mein Vater dann über seine Arbeit dann irgendwie einen günstigen Dial-up AOL-Zugang organisiert hat.
Ah, okay.
Und ja, das hat dann nicht so Spaß gemacht. Ja, ich weiß nicht. AOL ist ja heute hauptsächlich dafür bekannt, irgendwie damals diese ganzen CD-Berge fabriziert zu haben.
Ja, genau. Ich kenne AOL eigentlich auch nur von diesen CDs, die immer dabei waren. Und ich, als ich so das erste Mal die CD in der Hand hatte, stand da irgendwie, was ist, 40 Minuten gratis Internet.
Ja, das haben sie ja dann irgendwie hochgeschraubt auf Stunden, dann tatsächlich einen ganzen Monat und immer mehr. Ich habe das Gefühl gehabt, also manche Leute konnten irgendwie nur von diesen CDs leben.
Ja, also ich habe meinen Eltern damit immer in den Ohren gelegen und die haben sofort die Abo-Falle gewittert und haben das irgendwie vehement abgelehnt. Mhm. Und von daher mit AOL habe ich irgendwie gar keine Berührung. Halt nur diese CD. Die
aber AOL ist ja auch noch für andere Dinge berühmt. Achso, vielleicht erstmal noch ganz kurz, wie es dann wie das dann so war, als dann tatsächlich auch das erste Mal dann der Anschluss quasi bei uns gelegt wurde. Und wir hatten damals dann tatsächlich schon ein sehr modernes Setup. Wir hatten dann einen mobilen Internetanschluss quasi. Und zwar, also wir hatten so eine ISDN-Box von der Telekom. Das war so ein T-Sinus, hau mich tot. Und die konnten tatsächlich dann per DECT mit einem USB-Gerät sprechen und darüber quasi dann drahtlos Internet machen.
Also das ist quasi wie WLAN heute?
Ja, wie WLAN heute, nur mit DECT und irgendwie halt schlechter, aber es hat halt leidlich funktioniert und das war damals schon ganz spannend. Das war dann quasi auch so das erste Mal wirklich für mich drahtlos Internet, das war schon auch eine Erfahrung. Vor allem das dann auch mit der AOL-Software ans Laufen zu bekommen, die natürlich keine Treiberunterstützung dafür hatte. Da ging es dann irgendwie darum, bei der AOL-Hotline mal anzurufen und dann hat man da so einen Magic-Dial-Up-String gesagt bekommen, den man da irgendwie eintragen konnte und dann hat es funktioniert.
Okay.
Das war auch ganz spannend, dann mal zu sehen, dass man auf einmal mit so einer Zeichenkette und so einem irgendwie DECT, USB, ISDN, Modem-Setup auf einmal dann doch Internet haben konnte. Das war schon ganz spannend.
Aber dann war quasi also an dem Rechner war auch wieder so ein USB-Dongle dann.
Ja genau, du hattest halt eine Empfangsstation, das war so eine kleine schwarze Box. Da konntest du so vorne so eine kleine Klappe ein bisschen aufklappen, dann, dass das quasi so einen Winkel ergeben hat und dann konntest du die hinstellen. Und die war halt per USB-Kabel dann mit dem Rechner verbunden. Da waren auch so grüne LEDs dran, hat so irgendwie so eine Data-LED, glaube ich.
Okay.
Und dann gab es halt auf der anderen Seite so eine große schwarze Telefonanlage, sag ich mal, die du halt dann an deinen ISDN-Anschluss gehängt hast. Damals noch über das, oh Gott, wie hieß dieses Gerät, was man noch dazwischen geschaltet hat. Peinlich, da komme ich jetzt nicht drauf. Da hat man noch die weiße Telekom-Box zwischen gehängt.
irgendwie so ein Splitter.
Nee, kein Splitter, das war was anderes. Das war für analog auf die, also Analoganschluss und dann hast du darüber ISDN betrieben. Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall hattest du dann da irgendwie zwei Geräte an der Wand hängen, alle miteinander verkabelt. Die schwarze Box hatte dann oben in der Ecke noch so eine Antenne, die hervorstand und hatte auch wieder LEDs und dann konntest du darüber quasi dann mit deinem PC funken und auch schnurlos Telefone dranhängen und...
Okay. Und das hat funktioniert?
Das hat funktioniert. Über, ja, gut. Ich sag mal so. Wofür AOL ja auch bekannt ist, also ganz kurz, der Name steht ja, glaube ich, für America Online. Hier in Deutschland wurde dann in der Werbung gesagt, alle online. In der Tat war das dann aber eher ein Euphemismus. Es war dann eher so alle offline. Weil AOL war auch berüchtigt dafür, dass man bei der Einwahl so 10 bis 20 Versuche brauchte, weil es ständig besetzt war.
Das habe ich auch mal gehört. Also es, ja.
Und diese AOL-Software, die war natürlich auch ein totaler Graus. Also du hattest quasi so eine... Sie wollten eigentlich ihr eigenes Internet machen. Sie haben darüber ihren eigenen Content, also man muss sich das vorstellen, es war halt eine eigene Software, die hat sich mit dem Internet verbunden und hat dir dann erstmal in einer integrierten Oberfläche erstmal alle möglichen Inhalte angezeigt und du konntest darin dann tatsächlich auch einen Browser öffnen und du konntest darin dann auch deine Mails abrufen und sowas. Aber hauptsächlich solltest du dich, glaube ich, erstmal offiziell dann darin bewegen. Ich hatte dann auch irgendwann recht schnell raus, wie man dann eine DFÜ-Verbindung einrichten konnte, jenseits dieser Software und das dann gar nicht mehr gebraucht hat. Und irgendwann habe ich dann auch rausgefunden, wie man dann auch jenseits von AOL irgendwelche Anbieter einrichten konnte und dann war auch alles gut. Ja.
Aber eigentlich war das schon so von AOL auch gedacht, als wenn man sich eigentlich permanent in diesem AOL... Ich nenne es mal Browser, aber in dieser AOL-Software, eigentlich hätte man da gar nicht rausgemusst oder sollte man vielleicht auch gar
genau.
Nicht so richtig, so war das doch irgendwie gedacht, ne?
Genau, genau.
Also es war AOL-Internet sozusagen.
Sie haben da irgendwie ihren Paid-Content untergebracht und redaktionelle Inhalte und irgendwie News, Spiele und was weiß ich nicht was. Und hatten darin halt auch so einen Browser, der halt auch leidlich gut funktioniert hat.
Ja.
Aber es war halt auch irgendwo Internet. Und das war schon damals ganz spannend. Ich glaube, meine Eltern haben da auch regelmäßig über die monatlichen Rechnungen zu viel gekriegt. Man konnte auch immer wunderbar bei dieser AOL-Software sehen, wer gerade online gewesen ist, wie lange,
okay.
Sich wann eingewählt hat. Das war nicht so gut.
Also wofür man heutzutage dann quasi die NSA bräuchte, das hat AOL damals schon selber...
Ja.
Mitgeliefert. Aber ich glaube, das war irgendwie so ein Familienfeature sein. Oder
ja, du konntest, jeder hat halt seinen eigenen Nutzeraccount im Endeffekt und
ja,
dann sein eigenes E-Mail-Postfach.
Ich glaube, sie haben auch so ein bisschen damit geworben, das wäre irgendwie kindersicher oder irgendwie so.
Ja, keine Ahnung.
Irgendwie so, ja.
Ich glaube, also ich hatte da, glaube ich, die Administratorrechte auch dann und konnte damit dann auch machen, was ich wollte, quasi.
Ja.
Das war ganz, ich war es dann natürlich auch mal schuld, wenn das dann irgendwie nicht ging.
Ja, gut, aber das ist man ja immer.
Genau. Ich könnte da jetzt noch irgendwie stundenlang ausholen.
Aber AOL soll eigentlich nicht das Thema sein. Aber
wollen wir mal ein bisschen weiter vorspulen.
Genau.
Also, ja, wir haben ja schon das Thema Kommunikation, Internet, Netzwerke. Von daher ist es ja vielleicht auch ganz spannend zu sehen, wo das so herkommt. Genau, ich war dann ganz froh mal zu sehen, dass es halt auch jenseits von AOL irgendwie Internet gibt und dass Internet auch nicht nur immer World Wide Web sein muss. Da gab es da damals auch so schöne Tools, wie ICQ und irgendwie Kazaa, irgendwie Tauschbörsen, Napster, das war damals noch groß.
Also ich erinnere mich noch irgendwie, also relativ am Anfang, gab es auch noch irgendwie so FTP-Server, also
ja.
Ich weiß nicht, also heutzutage macht man das ja eigentlich nicht mehr über FTP. Also
schon.
Ja, aber also du willst darüber ja nicht unbedingt deinen Content irgendwie tauschen. Sei denn, du weißt wirklich nur, dass wirklich nur Leute da drauf kommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich weiß noch irgendwie, dass...
Ja, ich sag mal, Entschuldigung, aber ich sag mal, so irgendwie Mirrors für Distribution und sowas. Also da gibt es schon noch diverse FTP-Server, wo auch viel Traffic drüber
geht. Nein, genau, klar. Das meine ich auch gar nicht. Aber ich weiß noch, damals irgendwie gab es irgendwie Oberstufenschüler, die hatten irgendwie irgendwo einen FDP-Server oder Zugang und die konnten einem dann darüber irgendwie im Prinzip alles Mögliche an Software besorgen, was man so wollte. Und ich weiß auch noch, dass dann bei denen irgendwie lief dann tagelang der Rechner und die haben da dann irgendwie die Blöden da runtergeladen und haben dann irgendwie, ich glaube, das waren 5 Leute, die haben zusammengelegt und sich dann so einen Zweifachbrenner gekauft. Ich glaube, das ist auch mittlerweile alles verjährt. Und haben dann da irgendwie so einen kleinen Softwarehandel aufgezogen.
Ja, ich sag mal, damals war die rechtliche Situation ja auch noch wesentlich entspannter.
Ja.
Ich glaube, da hattest du... Ja gut, ich meine, wir haben ja auch heute noch die Privatkopie und aber so im Freundeskreis tauschen war, glaube ich, es war und ist, glaube ich, immer noch relativ unkritisch.
Ja.
Es kommt ein bisschen drauf an, was es ist und...
Ja. Mir fiel mir nur ein, wo du Kasa sagtest.
Genau. Ja, das war auch ganz spannend irgendwie. Da hat man dann natürlich auch das erste Mal gemerkt, so die Grenzen des ISDN-Anschlusses. Mhm. Irgendwie so mit maximal irgendwie 64 Kilobit die Sekunde, also 8 Kilobyte. Das macht natürlich wenig Spaß. Bis man herausgefunden hat, gut, warum einen Kanal nutzen, wenn man zum doppelten Preis auch 2 nutzen kann. Das heißt, man konnte sich 2-mal einwählen und hat dann konnten die Eltern wenigstens gar nicht mehr telefonieren.
Ja.
Das hat dann auch schnell Ärger gegeben.
Ja. Also, ja. Wir hatten immer nur ein Modem und dann konnte natürlich auch keiner mehr telefonieren.
Ja, das hatte ich tatsächlich nie. Also wir hatten zwar erstmal ewig kein Internet, aber als dann, dann hatten wir schon das schnelle ISDN und das war schon...
Nee, also wir hatten ein Modem und dann war natürlich immer der Konflikt zwischen Telefonieren und Internet.
Mhm.
Und natürlich auch mit, das kostet ja, natürlich hat es auch gekostet. So, und es war halt nicht wirklich schnell.
Mhm. Und es hatte halt auch nicht jeder.
Nee, genau. Da so langsam war es schon verbreiteter, meine ich. Also wir waren auch relativ, also ich war auch relativ spät dran.
Jo.
Ja, und dann hast du Schule fertig gemacht, angefangen zu studieren.
Genau. Und dann stand ich halt vor der großen Wahl, worüber will ich jetzt mehr erfahren? Also ich hab erst ewig gesagt, ich hatte keinen Bock drauf studieren und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, eigentlich willst du jetzt aber noch mehr lernen, willst mal sehen, wie eigentlich der Kram, wo alles funktioniert. Dann habe ich überlegt, was willst du studieren? Mathematik, Physik oder Informatik? Oder doch vielleicht Kommunikationswissenschaften oder sowas? Kommunikationstechnologie oder ich weiß nicht, wie der Studiengang hieß. Habe mich im Endeffekt dann aber auch für technische Informatik entschieden und das war auch ganz gut so, glaube ich.
In Krefeld.
In Krefeld, an der FH, an der Hochschule Niederrhein.
Und hast das dann da auch fertig gemacht? Oder?
Ja, tatsächlich. Das ist jetzt, also ich muss sagen, ich kann leider kein abgebrochenes Informatikstudium vorweisen.
Eigentlich ist das ja schon fast voraussetzt. Aber gut.
Okay. Also ich muss dich sogar enttäuschen, ich kann sogar 2 Abschlüsse vorweisen. Und ja, ich habe dann erstmal in Krefeld an der FH, wie gesagt, technische Informatik studiert. Hatte dann auch am Anfang so ein bisschen Physik 2 Semester lang und Grundlagen der Elektromesstechnik. Hatte dann auch mal ein bisschen Digitaltechnik, Netzwerktechnik, also aber auch halt Softwareentwicklung, was dann auch mein Schwerpunkt war. Und habe dann da auch so ein bisschen... dann Blut geleckt, sag ich mal, noch mehr zu programmieren und mich mehr noch mit der Software zu beschäftigen und bin dann da auch tatsächlich irgendwann bei Linux gelandet, was auch wo ich dann auch irgendwie hängen geblieben bin. Also nicht direkt hängen geblieben, aber ich hatte früher schon mal irgendwann so ein SUSE 6 irgendwas mal.
In so einer großen Box?
Nee, das war bei irgendeiner Zeitschrift drin oder so.
Achso, ich hatte auch mal, ich glaube, SUSE 7.2 oder so. Mhm. Und das war in so einem riesigen Karton mit 1000 Seiten Handbuch und irgendwie 6 CDs oder so. Irgendwie das erinnere ich, glaube, das liegt auch noch irgendwo.
Ja. Ne, ich bin dann auf jeden Fall irgendwie über Debian, Ubuntu, Gentoo, erstmal bei Gentoo hängen geblieben während des Studiums. Bis ich dann irgendwann zwischenzeitlich mal einen kleinen Ausrutscher hatte und mir ein MacBook zugelegt habe. Ja, muss man halt, also jeder hat halt so seine Jugendsünden. Und
kann man jetzt geteilter Meinung sein, aber...
Natürlich. Also im Endeffekt habe ich halt gemerkt, ja...
Es ist
nicht. Es ist nicht für mich gewesen. Also ich fand es zu umständlich zu bedienen. Also man konnte nicht so bequem per Tastatur bedienen. So Linux und... Irgendwie, ja, hier, man hatte zwar eine Shell und man hatte irgendwie auch irgendwie GNU-Tools und sowas, aber so richtig kompatibel war das dann auch nicht alles und man hatte keinen Paketmanager und solche Geschichten, das war dann alles schon ein bisschen umständlich. Naja, aber beim Studium habe ich dann auch mal so ein bisschen, ja, wie gesagt, habe ich dann Blut geleckt, was Softwareentwicklung angeht, habe dann aber tatsächlich auch... in den letzten Semestern, also ich habe dann tatsächlich in 8 Semestern da mein Diplom gemacht und habe dann in den letzten Semestern da auch studentische Hilfskraft gemacht und habe da Rechner administriert hauptsächlich. Mhm. Da habe ich dann fürs, wie hieß denn das? Institut für irgendwie ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall
an der Uni.
Genau, wurde da dann zum einen halt von den Maschinenbauern irgendwie Strömungssimulation gemacht und zum anderen halt von den Informatikern Grid Computing. Da war dann, waren noch die Vorbereitungen für den LHC und wie Daten ausgewertet wurden über Grid Computing. Das war damals der neueste heiße Scheiß quasi. Und da wurde dann so ein bisschen geguckt, wie kann man dann irgendwie wie kann man in diesem Grid mitmachen. Da haben wir dann ein bisschen was aufgebaut, wie kann man dann darin irgendwie Jobs absetzen und wie kann man auch gucken, wie sich die dann verhalten, ob die erfolgreich sind, was passiert, wie man im Fehlerfall Informationen rankommt. Und darüber bin ich dann auch so ein bisschen in meine Diplomarbeit gerutscht, wo es dann genau darum ging, so Jobs in diesem LHC Computing Grid zu monitoren und zu gucken, also hauptsächlich dann Shell-Skripte, was passiert, wie ist der Status und im Fehlerfall halt, wie kommt man an Informationen.
Mhm. Du sagtest gerade schon, du hättest nicht nur einen Abschluss, du hast auch noch einen zweiten.
Genau. Wie das dann so ist, ich war dann irgendwann fertig und...
Also relativ im zeitlichen...
Genau, das war dann irgendwie so die Minimalzeit.
Ja.
Irgendwie 6 Semester plus ein Semester, ein Praxissemester, was ich auch an der Uni gemacht hatte, plus ein Semester Diplomarbeit. Und dann war auch gut. Und dann habe ich gemerkt, jo, das war ja alles ganz schön. Aber ich würde gerne, also damals hatte ich halt noch ziemlich viel Bock auf Forschung.
Mhm.
Und habe dann gedacht, ja gut, mit dem FH-Abschluss irgendwie promovieren oder so ist vielleicht nicht so geil. Guckst du mal, dass du vielleicht noch an der Uni was machst. Und habe dann, meine damalige Freundin hatte dann auch irgendwie ihr erstes Staatsexamen in Pharmazie fertig und hatte das in Düsseldorf gemacht, war aber von der Uni Düsseldorf nicht so angetan und wollte wechseln und haben wir mal so ein bisschen geguckt, wo kann es denn hingehen und im Endeffekt sind wir dann in Kiel gelandet.
Ah, oh, okay.
Und da habe ich dann tatsächlich in Kiel diesmal an der Uni, nicht technische Informatik, sondern Informatik gemacht und auf Master.
Mhm.
Bisschen ungewöhnlich, so auf ein Diplom einer Erfahrung noch einen Master zu setzen, aber das war schon ganz gut. War so ein bisschen blöd, ich musste dann erstmal noch irgendwie 2 Mathekurse nachbelegen quasi, um zugelassen zu werden, aber es war im Endeffekt, war das schon ganz spannend, hat mir auch, glaube ich, ganz gut getan und da habe ich mir dann auch ein bisschen mehr Zeit gelassen tatsächlich und habe da dann auch mich noch ein bisschen mehr politisch eingebracht. Ach so, das wollte ich vielleicht noch erzählen. Das ist jetzt, also die eine Schiene ist ja so ein bisschen, wie hat sich der Nerd entwickelt. Das andere ist aber auch, sicherlich, Freifunk ist ja auch ein politisches Thema.
Mhm.
Woher kommt meine politische Motivation bei Freifunk? Da muss ich jetzt doch noch mal ein bisschen zurückspulen zeitlich.
Kein Problem. Ich mache einfach noch mal ein Bier auf.
Ja, was haben wir denn noch Gutes?
Was haben wir? Wir hätten da noch irgendwie so ein Augustiner. Das ist so ein
Augustiner Dampfbier. Dunkel? Was ist ein Dampfbier?
Ja, das weiß ich eben nicht.
Ja, was, das finden wir raus.
Was hat das dafür jetzt geploppt?
Vision. Ich trinke gerade mal eben den letzten Schluck auf.
Ja.
Oh, das ist ein bisschen dunkler.
Es dampft aber auf keinen Fall jetzt so richtig. Ja, es sieht. Also, es riecht nicht schlecht.
Also 5%.
Bier riecht ja selten schlecht.
Also, richtig.
Es riecht auf jeden Fall, sagen wir mal so. Mhm.
So ein bisschen herber vom Geruch her. Wie gesagt, ein bisschen dunkler. Auch wieder gut schaumig. Relativ klar, ne?
Ja,
ich würde sagen, das ist filtriert, oder?
Ich finde, es Ditsche würde jetzt sagen, es perlt. Also es ist sehr viel Kohlensäure, die da aufsteigt.
Also das hat man beim anderen aber auch ganz am Anfang so ein bisschen, aber das hat relativ schnell nachgelassen. Ne?
Nee, der Schaum bleibt ja auch irgendwie da und es perlt und es perlt und es perlt.
Also ich würde sagen, ich habe so ein solides Bier halb-halb. Halb Bier, halb Schaum.
Also es ist sehr schaumstabil, sagt man dann, glaube ich.
Schaumstabil?
Ja, okay. Stabiler Schaum, schaumstabil.
Ich habe keine Ahnung. Das kann ich ja nicht sagen. Ich mache mal so lange wieder zu, solange noch ein Schluck drin ist. Wollen wir noch ein bisschen davon haben. Genau.
Politisch.
Genau. Ich bin damals in jungen Jahren, war man ja noch so ein bisschen politisch quasi, nicht verstrahlt, verblendet, naiv. Naja, wie auch immer, ich bin dann auf diversen Wegen, dann auch über Studium und auch ein bisschen dann über, damals gab es das Thema Studiengebühren, die wurden dann in Krefeld auch eingeführt, da gab es große Proteste, naja, in Anführungsstrichen große Proteste.
Ja, das fand ich eigentlich irgendwie, also dafür, dass das so ein heißes, also mich selber hat es ja irgendwie nie direkt betroffen, aber dafür, dass das irgendwie so ein heißes Thema in Anführungsstrichen war, war ich immer doch irgendwo so ein bisschen enttäuscht. Also so schlimm war mein Eindruck, kann es dann ja doch nicht gewesen sein, so an der Zahl der Leute gemessen, die dann da wirklich auf der Straße standen und die auch wirklich dann was gemacht haben. Also ich meine, gut, einmal eine Lichterkette quer durch die Stadt ist halt so das eine, aber sich dann da irgendwie in der Mensa niederlassen und nicht wieder aufstehen, ist halt so das andere. Ja. Und da fand ich schon, war das irgendwie so ein bisschen dürftig. Mhm.
Wobei, nee, das war sogar noch früher. Ich war vorher schon irgendwie dann auf Umwegen in Krefeld bei der Grünen Jugend gelandet. Also ich wollte damals nie in der Partei sein, muss man dazu sagen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mache hier so ein bisschen mit, aber also so immer inoffiziell. Das hat auch ganz gut funktioniert.
Okay.
Wir haben so ein paar Aktionen gemacht und ein bisschen, das war ganz nett. Genau, bildungspolitisch, das war dann nachher auch ein Thema. Irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ist alles schön gut. Also richtig wohlgefühlt habe ich mich dann nachher inhaltlich da nicht mehr, muss ich sagen. Ich habe schon so gemerkt, eigentlich interessiert mich auch mehr so mit dem auch immer mehr verbreiteten Internet halt schon das Netzpolitische, das fehlte mir halt irgendwie total.
Ja.
Und das konnte ich da auch irgendwie nicht wirklich einbringen. Das war halt irgendwie alles Umweltschutz und so, das, was ja auch gut und richtig ist.
Ja.
Und Bildung und diese Themen. Aber halt, wie gesagt, das Thema, was ja auch gesellschaftlich auch immer mehr an Relevanz gewonnen hat, auch wenn das heute immer noch nicht so wahrgenommen wird, habe ich das Gefühl, dass fehlte mir da so ein bisschen. Und dann hatte ich damals aber auch keine Alternative, hab's dann irgendwie sein gelassen erstmal. Hab dann aber ein bisschen mitbekommen, es gibt ja auch diesen Chaos Computer Club.
Die Hacker? Oder?
Genau, diese bösen Hacker, die haben mich damals schon fasziniert. Leider gab es dann irgendwie auch keinen lokalen Ableger oder so, aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich werde jetzt trotzdem Mitglied. So. Hab dann einfach mal abgeschickt und hab mich dann total gefreut, als dann auch irgendwann mal meine erste Datenschleuder eingetrudelt ist.
So als Lebenszeichen, hey,
genau.
Dein Antrag ist angekommen und du bist...
Naja, das war, glaube ich, erst nochmal ein bisschen nachhaken und nochmal ein bisschen hin und her. Das hat nicht auf Anhieb funktioniert,
okay.
Wie das so in Chaoskreisen ist, aber gut.
Das
gehört halt auch dazu, so ich glaube, das ist ein Aufnahmeritual, dass irgendwie der Antrag verpeilt wird. Genau. Und dann hat es mich, wie gesagt, irgendwann nach Kiel verschlagen. Und da habe ich auch schon so ein bisschen mitbekommen, ah, da gab es dann auch irgendwann diese Piraten.
Mhm.
Das fand ich auch schon ganz spannend. Inhaltlich, wie gesagt, da wurden dann auch diese Netzthemen beackert und ja, irgendwie habe ich aber erstmal keinen Kontakt dazu gefunden. Und dann irgendwann habe ich gesehen, ah ja, da war dann in der Nähe von der Uni so ein Infostand, wo sie dann Unterschriften, ich glaube für irgendeine Landtagswahl oder sowas gesammelt haben, um zugelassen zu werden.
Mhm.
Habe ich gesagt, gut, unterschreibst du mal. Hat aber immer noch nicht gereicht. Irgendwie gab es dann, ja, irgendwann gab es dann tatsächlich mal das muss ich erstmal erzählen, bevor ich dazu komme. Chronologisch. Und zwar.
Wir schneiden das nachher einfach so
genau,
zusammen, dass es dann richtig
ist. Genau, wir sortieren das einfach um und dann macht es halt noch weniger Sinn. Hervorragend. Genau. Ach genau, jetzt wollte ich sagen, Chaos Computer Club. In Kiel gab es dann tatsächlich auch so eine lose Angliederung an den CCC, die Kieler Chaosküste. Da gab es dann, Chaos-Treff. Und da habe ich mich dann auch einfach nach dem Umzug mal gemeldet, habe dann im IRC mal so ein bisschen angeklopft vorsichtig und bin dann auch aufgetaucht. Wie das so gehen kann in Nerdkreisen, dauert das so ein bisschen, bis man warm wird. Hab dann aber auch einen von denen erstmal dann an der Uni auch wieder getroffen, in Vorlesungen. Hab mich da auch nicht verschrecken lassen und bin jetzt auch in den Räumlichkeiten, wo sich der Chaos Computer der Chaos-Treff damals getroffen hat, in der Kieler Top Point, auch heute noch Mitglied.
Mhm.
Und hab da auch so ein bisschen meine Heimat gefunden.
Also Top Point ist nicht gleich Chaos-Treff.
Genau. Also muss ich wieder ein bisschen ausholen. Top Point, Kieler Top Point e.V. Hat damals vor 20 Jahren der frühen Mailboxen mitbetrieben, mhm, als es kein Internet gab. Hat dann auch irgendwie das erste Internet tatsächlich nach Kiel gebracht, war damals irgendwie ISP und hat dann aber auch Projekte rund um Linux, Open Source, Technologien gemacht, macht auch LPI-Schulungen und irgendwie Workshops und unter anderem gab es da halt auch die Chaosküste und da bin ich dann halt, die hat sich immer montags getroffen und da bin ich dann halt auch hängen geblieben. Mittlerweile ist das Programm noch vielfältiger. Es gibt irgendwie freitags Frickelabend, wo dann Hardware gebastelt wird. Da werden dann die Softwareleute auch tatsächlich rausgeschmissen, weil die Räumlichkeiten sonst zu voll sind und die Hardwareleute keinen Platz haben. Und wie gesagt, da habe ich auch heute noch Kontakt dazu. Bin da auch gerne mal irgendwann zu Besuch ab und an. Leider viel zu selten. Ja, aber darüber habe ich dann halt und idle da natürlich noch immer im IRC-Channel.
Also könnte man Toppoint so ein bisschen als Kieler Hackerspace?
Ja, schon.
Ja.
Hackerspace.
Ist wahrscheinlich auch der einzige oder gibt es da noch mehr?
Ich wüsste von keinem anderen.
Hm.
Genau, über die Toppoint und die Chaosküste hat sich dann auch damals eine legendäre Fahrt nach Berlin ergeben zu einer der Freiheit statt Angst Demos. Das Auto war im Endeffekt voll. Ich bin gefahren und zwei von der Chaosküste, der eine auch Pirat und dann noch ein anderer Pirat und seine Freundin waren im Auto und das war dann die Fahrt war sehr lustig nach Berlin. Viele, viele Witze und hat Spaß gemacht. Und die Demo war großartig. Wir haben uns dann so ein bisschen gewundert, was dann da die Julis gemacht haben vor Ort. aber gut, jeder kann sich mal verlaufen.
Das passiert denen anscheinend, glaube ich, öfters. Aber
ja, gut.
Müsste das Navi mal abgedatet werden oder so.
Ja. Ja. Nee, gut. Kann ja mal passieren. Ja. Und die Rückfahrt, die war auf jeden Fall total großartig. Da sind wir nämlich dann auf direktem Weg von Berlin nach Kiel, da liegt ja bekanntlich Hamburg, Nein, nicht wirklich. Ist schon ein ziemlicher Umweg. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, auf dem Rückweg nach Hamburg reinzufahren und auch die Autobahn zu verlassen, weil wir tanken mussten und keine Tankstelle gefunden haben. Und das war eine ziemliche Odyssee. War auf jeden Fall sehr lustig. Und das war quasi dann auch der Aufhänger, wie ich dann zu den Piraten gekommen bin.
Okay.
Genau. Ich bin dann irgendwie am nächsten Montag direkt, glaube ich, dann zum Stammtisch gegangen und war dann auch da regelmäßig vor Ort, habe dann ein bisschen mit Wahlkampf gemacht und war da aktiv. Dann kamen auch irgendwann diese Bildungsproteste, da war ich, glaube ich, schon im Master fortgeschritten und habe dann auch so ein bisschen, da gab es dann Besetzung der alten Mensa, war dann da so ein bisschen aktiv und habe dann noch ein bisschen in einer, nicht Fachschaft.
Asta?
Nein, auch nicht Asta. Wie nennen sich diese Gruppen?
Gruppen. Nennen wir sie Gruppen.
Die politischen Ausprägungen an der Uni.
Ach so.
Boah, ich komme gerade nicht
auf den Griff. Da gibt es auch immer irgendwie Wahlen. Und dann
ja, genau. Ich komme gerade nicht auf den Griff. Bin ich bescheuert?
Was heißen die denn? Ich weiß aber, was du meinst, weil ich hatte vor kurzem, also in Hamburg müssen gerade Wahlen gewesen sein und ich hatte so ein Wahlkampfheft. Und also ich habe mich schon teilweise sehr...
Hochschulgruppe!
Ja, genau.
Genau.
Oder politische Hochschulgruppe irgendwie.
Ja, ich war da tatsächlich in einer Hochschulgruppe, bisschen aktiv, habe da auch Webseite gemacht und IT-technisch unterstützt. Genau. Und irgendwann war ich dann halt auch, also... anders. ich komme mal ein bisschen zum Thema Freifunk.
Genau.
Ich habe, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal von Freifunk gehört habe. Das muss bestimmt schon 7, 8 Jahre her sein.
Okay.
Also man bekommt es ja irgendwo dann doch mit über diverse Kanäle.
Ich überlege gerade, wo ich das wirklich das allererste Mal davon gehört habe.
Ja, ich bin mir auch überhaupt nicht sicher. Ich habe es in Kiel mitbekommen, dass es da irgendwie irgendwann mal erste Gehversuche gab, die dann wieder eingeschlafen waren.
Ja.
Aber ich habe definitiv davor schon davon gehört, weil ich glaube, in Kiel aktiv danach gesucht.
Ich meine, ich habe irgendwie mal durch Zufall oder so bei YouTube, glaube ich, oder irgendwie diese Berliner Dachsteiger, diesen Clip, wo Seven von der Seabase da irgendwie aufs Dach steigt und da irgendwie ein Router, ich meine, da war das, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Ja.
Oder irgendwie diese Legende aus Potsdam oder so. Aber ganz genau weiß ich das auch nicht mehr.
Ja.
Aber du bist auf jeden Fall in Kiel dann irgendwann über, oder?
Ich bin über Freifunk gestolpert, hab gemerkt, das ist aber tot. Und das war's dann auch erstmal wieder. Da ich leider, in Anführungsstrichen, nicht im Studentenwohnheim gewohnt habe, also ich hatte auch immer diese Fantasie, eigentlich, wenn man in so einem Studentenwohnheim wohnt, da könnte man auch total gut irgendwie mit den Nachbarn anfangen, WLAN zu machen und darüber auch total coole Dienste machen, was weiß ich.
Privatkopie.
Zocken, Privatkopie, genau, Radio, was weiß ich nicht was. Irgendwie Webcam, keine Ahnung. Und, Entschuldigung.
Das ist kein Problem.
Genau. Und das hat sich aber dann irgendwie nie realisiert.
Okay.
Ich hatte aber schon damals dann zu Hause immerhin den ersten Router, den ich dann auch mit OpenWRT am Start hatte. Den habe ich auch jetzt immer noch rumstehen. Der ist aber nicht mehr aktiv.
Linksys GL?
Nee, das war mein Asus WL500G Premium. Das war damals so der geilste heiße Scheiß. Das hatte irgendwie 2 USB-Ports und da konnte man total viel mitmachen.
Ja.
Hatte schön viel Flash, schön viel RAM. Konnte man ordentlich OpenWRT draufpacken und dann noch irgendwie...
Der war nicht ganz billig, oder?
Nee, der war, ich weiß nicht, irgendwie... Hat auf jeden Fall keine 100 Euro gekostet.
Aber nicht weit darunter, oder?
Ich weiß nicht, irgendwo zwischen 50 und 100 muss das eigentlich gewesen sein. Der war auch total gut unterstützt und da habe ich dann, wie gesagt, das erste Mal wirklich auch so mit OpenWRT rumgespielt, war begeistert, dass es da irgendwie einen Switch gab, der auch VLAN konnte und
habe dann auch mal irgendwie einen Drucker darüber betrieben und habe da auch Storage dran gehabt und habe dann, ja, weiß nicht, was habe ich noch gemacht? Genau, ich hatte noch irgendwie einen Account, wo ich dann auch irgendwie Mails drüber gemacht habe und weiß ich nicht was. Das war total gut.
Also eine OpenWRT-Spielwiese.
Genau, genau.
Mit Karussell.
Ich glaube, ich habe OpenWRT da auch anders betrieben, als vorgesehen war. Ja, ja, OpenWRT ist ja jetzt nicht so bekannt als Multi-User-Distro.
Ja, aber es geht, dann geht's.
Ne? Ist halt auch nur ein Linux, ne?
Genau.
Genau.
Und das war dann auch sozusagen schon dein erster Freifunkknoten? Oder?
Nee.
Das der war auch nur OpenWRT.
Okay. Genau, der war auch WPA geschützt, nicht WPA 2. WEP war ja damals nicht mehr en vogue.
Komisch.
Ja. Hab damals auch so ein bisschen mit diversen Tools rumgespielt, so Sachen wie Kismet und was weiß ich was. Das war schon ganz schön. Genau. Ja, und dann habe ich doch tatsächlich irgendwann mal meinen Abschluss gemacht. Verrückt. Hat dann diesmal auch zwar keine 8 Semester mehr gedauert, aber immerhin irgendwie gut 5.
Mhm.
Und habe dann so ein bisschen geguckt, was machst du jetzt? Job und überhaupt. Und ja, habe dann tatsächlich einen Job in Hamburg gefunden als Softwareentwickler. Ich wollte eigentlich in Kiel bleiben ursprünglich, aber wie das Leben manchmal so spielt, hat es mich dann doch noch nach Hamburg verschlagen. Bin ich im Endeffekt auch gar nicht böse drum. Kiel ist schön, Hamburg ist auch schön.
Das schmeichelt jetzt vielen Kielern, aber gut.
ich finde es eine schöne Stadt. Ich habe da viele nette Freunde und
ja, okay, und mit dem
man verbindet da halt viel mit. Genau. Und habe dann da als Softwareentwickler losgelegt und bin auch immer noch in der Firma und habe dann auch lange Zeit mich erstmal darauf konzentriert, da erstmal Fuß zu fassen und Wohnung finden. Das ist in Hamburg ja nicht ganz einfach. Und
nee, das stimmt.
Bin dann auch irgendwann mal im Attraktor aufgeschlagen, wo damals noch der Chaos Computer Club sich getroffen hat. Hab da aber nicht so wirklich Fuß gefasst, muss ich sagen. Und hab auch zwischendurch da mal angefragt, wie es mit Freifunk ist, aber der hieß, nee, Freifunk ist tot. Das macht ja keiner. Das macht keiner mehr. Es gibt in Hamburg auch überall Internet und nee, Freifunk ist tot.
Und am besten sprichst du auch nicht drüber. Ja. Oh.
Genau. Also das war so irgendwie gefühlt ein Tabuthema.
Ja.
Ich muss sagen, also in Hamburg bin ich jetzt auch nicht mehr bei den Piraten aktiv geworden, weil ich auch einfach erstmal berufsmäßig wenig Zeit hatte. Ich hatte dann aber schon irgendwie das Gefühl, eigentlich musst du was machen. Ich habe dann so mitbekommen, ja, in Kiel, da gibt es irgendwie Freifunk und habe dann nochmal nachgefragt, aber nee, Hamburg, ne, Freifunk ist halt, wie gesagt, böses Thema.
Genau,
und ein paar Monate später habe ich dann irgendwie die Info an den Kopf geschmissen bekommen, subscribe dich mal auf so eine Mailingliste.
Okay.
Das war dann irgendwie Oktober, November letzten Jahres.
Ja, jetzt so diese Zeit müsste das.
Genau, so. Und da hieß es dann, ja, da so ein paar Leute versuchen da wieder in Hamburg Freifunk zu machen.
Dann haben wir eigentlich, also was heißt wir, Freifunk Hamburg, dann ja eigentlich einjähriges Jubiläum. So.
Ja.
Wobei jetzt keiner wahrscheinlich mehr genau weiß, wann es wirklich wieder anfing. Aber eigentlich ist Jubiläum.
Ach, lass uns doch einfach sagen, heute.
Heute ist
einjähriges
Jubiläum hamburg.freifunk.net.
Ja, ich würde sagen,
Wiederauferstehung Phönix aus der Asche. Darauf
stoßen wir jetzt erstmal an.
Darauf stoßen wir an.
Mit dem guten Dampfbier.
Mit dem Dampfbier. Ich habe das Gefühl, es schäumt immer noch. Aber gut.
Willst du mal ein bisschen nachgeschenkt haben?
Ja, bitte. Ich glaube, was man auch sagen kann, in diesem einen Jahr ist echt eine Menge passiert.
Oh ja.
Und dafür, also ich habe auch, ich nicht selber direkt, aber ein Kumpel hat auch die Erfahrung gemacht, so Freifunk in Hamburg ist tot und am besten du fragst auch nicht mehr nach. So, schön, dass du irgendwie das machen willst, aber vergiss es.
und höre auch auf damit. So.
Das will keiner.
Das will keiner. So. Und dafür muss ich echt sagen...
Das ist viel zu kompliziert.
Chapeau, chapeau. Ja, okay. Dann warst du sozusagen einer der Ersten, der auf der Mailingliste...
Naja, auf der Mailingliste war ich... Gefühlt vergleichsweise spät dran.
Ja.
Aber ich habe mich halt irgendwann subscribed, aber die funktionierte bei mir erstmal nicht. Musst du wissen.
Oh, okay.
Irgendwas war mit meinem Account nicht in Ordnung.
Diese Einschieß.
Aber ich habe halt mitbekommen, dann und dann das erste Treffen oder so und bin dann auch einfach mal aufgeschlagen. Und okay. Das war auch ganz gut.
Also du warst, was ich eigentlich sagen wollte, du warst beim ersten Treffen und somit auch von Anfang an dabei.
Genau, Gründungsmitglied.
Quasi, ja.
Quasi.
Ein Urgestein, wenn man jetzt schon nach einem Jahr von Ur sprechen kann. Aber
ja, okay. Auch bestimmt.
Ja. Es geht ja sowieso immer alles schneller. Und wie war das? Ein Lebensjahr sind 28 Internetjahre oder irgendwie so? Also von daher...
Ja, du mir ist mal jetzt die Tage mit Schrecken aufgefallen, wie lange es eigentlich schon Computer und das Internet mittlerweile gibt. Es gibt, das muss ich erzählen, archive.org kennst du, oder? Dieses Internetarchiv, wo sie alte Webseiten, Stände archivieren,
auch
alte Medien archivieren. Und da haben sie jetzt auch eine Kategorie historische Software.
Okay.
Das fand ich total spannend. Und da haben sie, da kannst du gucken, da gibt es dann irgendwie, was weiß ich, irgendwelche alten Atari-Spiele, C64, Textverarbeitung, keine Ahnung was. Und der Twist ist, bei einigen dieser Programme hast du rechts so einen Link, da steht Run. Und da klickst du dann drauf. Und dann wird im Browser per JavaScript ein Emulator gestartet. Und der führt dir das Programm im Browser aus. Das heißt, du kannst auf Knopfdruck, ohne groß was einzurichten oder so, einfach mal alte Software wieder erfahren.
Quasi so ein bisschen... Es gibt auch immer diese Freilichtmuseen ja. oder so, wo der nochmal mit der Hand irgendwie gedroschen wird oder so. Ja. Sowas dann quasi für zu Hause,
genau,
für
genau.
alte Software.
Genau. Das Geile ist ja, also das Problem ist ja bei so alten Sachen, du musst halt nicht nur die Möglichkeit haben, dass es zugänglich ist.
Sondern du musst auch die Hardware haben.
Genau, du musst es halt auch in irgendeiner Form nutzen können. Also, ja. Und das haben sie halt damit geschafft. Also es ist bei weitem noch nicht bei aller Software oder so, aber das ist schon ganz, ganz spannend. Das finde ich eine großartige Idee. Aber da ist man halt, ich bin halt auch total über diesen Begriff historische Software gestolpert. Das hat das erste Mal so dann auch wieder, ist mir bewusst geworden, wie lange gibt es eigentlich schon Software?
Ja. Ja.
Also es gibt ja wirklich ganz historische Software, damals Plankalkül, hier Ada Lovelace, das war ja schon 1800 hau mich tot, aber das wurde natürlich nie auf einer Maschine damals ausgeführt. Mittlerweile schon, aber die erste richtige Software, die so auf Maschinen ausgeführt wurde, das war ja dann irgendwie Mitte, Ende letztes Jahrhundert.
Ja.
War es 70er oder sowas, würde ich jetzt schätzen.
Ja, ich glaube, es fing schon ein
bisschen früher, ne?
Was heißt ausgeführt? Ich meine,
es hing ja, halt an. Es gab ja damals schon Zweiter Weltkrieg, Entschlüsselungen von Enigma. Da gab es ja schon irgendwie Computer gewissermaßen.
Ja, und also.
Also so Ansätze, würde, so mechanisch,
würde,
oder?
Ich würde ja auch sagen, so 70er, weil alles davor. Ich finde immer, wenn das so im Labor und unter Laborbedingungen was stattfindet. Klar, ja. funktioniert es dann, aber es funktioniert irgendwo, finde ich, immer noch nicht so richtig in echt.
Ja. Also so. Der große Durchbruch waren sicherlich die ersten Mikrocomputer.
Ja.
Die ersten Heimcomputer.
Ja.
Aber das geht ja auch schon wieder bis in die 70er zurück.
Ja.
Genau.
Das ist natürlich mein großes Computerlexikon nicht dabei, sonst können wir das nachschlagen.
Das große Data Becker Computer ABC.
Nee. Data Becker ist übrigens pleite, habe ich mal gehört.
Nein.
Doch, Data Becker soll es nicht mehr geben, soweit ich weiß.
Wo bekomme ich denn dann meinen Mail-Terror-Blocker von Peter Huth her?
Ja, ich, keine Ahnung. Vielleicht haben sie jetzt alles irgendwie unter Creative Commons gestellt oder so, aber ich.
Ja, den gibt es bestimmt auf archive.org, das ist ja bestimmt auch schon historisch.
Ich gucke das direkt mal nach. Ich bin aber mir ziemlich sicher, dass Data Becker. Dass es die nicht mehr
gibt. Aber Schande. Ja. Was gab es da noch? Es gab noch irgendwie
Data Breaker, also ein Online-Shop.
Wie hieß das? Sowieso ein Technik Verlag gab es noch.
Sowieso und Technik?
Ja. Boah, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Das schlug in die gleiche Kerbe. Data Becker.
Ah. Data Becker gibt es noch, aber nur noch bis zum 31. März 2014.
Oh, oh, oh.
Also, Teile der Firma sollen verkauft werden, falls du da Interesse hast. Jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit.
Ich muss mal gucken, ob ich da noch ein paar Bitcoins auf der hohen Kante habe.
Aber ich kann dich beruhigen, der Support der aktuellen Softwareangebote soll nach Schließung weiterlaufen.
Oha.
Ja, also ganz ruhig.
Die haben Support?
Die haben Softwareangebote?
Ja, ja, Entschuldigung, da muss ich jetzt auch nochmal wieder ein bisschen aufholen, hast du gehört, getriggert. Es gab damals ja auch, bevor ich was von Open Source wusste, habe ich so ein bisschen... für mich Shareware entdeckt gehabt. Das war,
oh Gott,
ja, das war eigentlich eine Geißel der Menschheit.
Ja, gibt es noch?
Ja, natürlich gibt es das noch.
Ja, ich habe es lange nicht.
Das gibt es für Windows.
Achso, okay, deswegen jetzt meine Frage. So.
Ja, ne, oh. Also. Ja, also.
Das war. Oh, ja,
diese Trial-Version oder abgespeckt.
Ich fange jetzt schon wieder an zu kotzen. Ich hatte nämlich so einen CD-Ripper. So. Der konnte wirklich in annehmbarer Zeit und vernünftig CDs halt in MP3 umwandeln. Mhm. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk und so. Und ich habe damit meine...
Teufelswerk.
Kein Teufelswerk. Ich habe damit meine gekauften CDs halt in MP3s umgewandelt. Das Ding war nur, das Teil war Shareware. Und das hieß, nach jedem umgewandelten Track musste man einmal die Leertaste drücken. Und ich habe mich so geärgert. Das war so... Also
Pro-Tipp. Leg einen schweren Gegenstand auf die Leertaste.
Nee, das ging irgendwie auch nicht. Das habe ich nämlich versucht, irgendwie mit Klebeband oder so. Aber so funktionierte das irgendwie nicht. Aber man sollte irgendwie $10 bezahlen an irgendwie auf dem Schweizer Nummernkonto. Also es war irgendwie wirklich sehr dubios. Und ich habe echt schon mit Freunden überlegt, ob wir zusammenlegen, um uns dieses scheiß Shareware-Dings da wegzukommen. Aber ich glaube, unser Problem war auch, wo kriegen wir $10 her und vor allen Dingen, ja, wie sollen wir die da hinbekommen?
Ja. Das war relativ bescheuert.
Ja.
Und naja, ich bin, was ich sagen wollte, ich bin damals, wann war das? Das war, ich glaube, nach 386er Zeiten. Da bin ich dann bei uns im Kaufhof, hatten sie dann immer so ganz viele Stände und da waren einfach so Shareware-Schundbücher drin mit irgendwelchen Kram und die habe ich immer durchgeguckt und was ist da und ist da irgendwas Interessantes bei und irgendwelche Hefte und so und da habe ich auch ganz, ganz viel nach Software gesucht und das war auch damals total spannend, das war ja für mich also ohne Internet der einzige Weg an neue Software zu kommen,
ja.
Oder sich das halt irgendwie von Freunden brennen zu lassen oder so, aber
ja gut, Brenner waren ja auch noch nicht so...
Ich habe ja damals versucht, mal irgendwie an Delphi zu kommen und das Kopieren über 20 Disketten oder so, das hat dann im Endeffekt nicht so gut geklappt, weil irgendeine Diskette in der Mitte kaputt war. Die waren ja damals auch sehr empfindlich und...
Ja, ich weiß, wir hatten Windows 3.11 auf Disketten und ich glaube, mittlerweile soll es nicht mehr so schlimm sein, aber irgendwie Windows ist ja irgendwann kaputt. Und was macht man? Man macht Format C und installiert es neu und dann geht es wieder und dann ist so, also sprich, wir haben regelmäßig da diese 5, 6, 7, 8, 9 Disketten da durch und wieder Windows neu
gemacht. Scheiße, ja.
Das war echt eine Tortur. Aber gut, Zeiten sind ja auch vorbei.
Genau. Heute gibt es ja zum Glück Open Source, also damals gab es wahrscheinlich auch schon Open Source, ich habe es noch nicht mitbekommen.
Ja, aber man kam halt nicht dran.
So. Genau.
Ich erinnere auch noch irgendwie, ich habe immer die Chip gekauft, weil die hatten immer so eine CD dabei, wo Software drauf war.
Da war dann Freeware oder Shareware oder sowas drauf.
Ja, genau, aber da war wenigstens mal irgendwie was drauf. Und die CD habe ich nämlich aus dem Grund immer verschmäht, weil die hatten diese CD nicht. So, ja. Die hatten zwar die interessanteren Artikel, aber ich konnte damit insofern nichts anfangen, weil ich nicht an die Software dahinter kam.
So. Oh ja, wenn ich... Boah. Ganz schlimm, wenn ich zurückdenke, was ich damals auch an
Literatur gelesen habe über Computer. Ich habe ja da alles gelesen, was es gab. Chip hatte ich auch mal. Ich hatte sogar mal Ausgaben von der Computerbild.
Ja. Die wurde einem auf der Cebit hinterhergeschmissen. Oh, Alter, die gibt es immer noch.
Ja.
Wobei ich mich frage, also mittlerweile hat ja echt jeder Internet und das, was da drin steht, da ist Wikipedia tausendmal informativer. Also
ich sag mal, wir sind sicherlich nicht die Zielgruppe.
Nein, sicherlich nicht, aber selbst, na gut. Scheint ja genug, also wenn Leute noch Geld für Bücher von Dieter Bohlen haben, dann gibt es wohl auch Leute, die haben Geld für die Computerbild.
Was gibt's noch?
Ja, eigentlich waren wir.
Wir waren mittlerweile schon im Jahr 2012 angekommen, glaube ich.
Genau, vor einem Jahr, genau. Als Freifunk wieder gegründet wurde.
Darauf müssen wir nochmal. Ach, Mist, jetzt ist das Dampfbier alle.
Ja, aber guck mal, wir haben hier noch.
Was nehmen wir denn jetzt? Wir haben hier noch das gute Augustinerbräu. München Dunkel. Wir haben hier noch ein Hamburgs. Nee, Bamberg. Oh Gott, ich kann echt nicht mehr lesen. Bambergs Spezialität. Kannst du das lesen?
Echt? Schlenterler Rauchbier. Also mit Schlenter.
Ein Rauchbier.
Es ist ein Rauchbier, genau. Aus Bamberg, ja.
Bamberg.
Vielleicht, also nach dem Dampfbier ein Rauchbier vielleicht? So? Vom Dampfen zum Rauchen. Vielleicht gibt es dann irgendwie hier ein Glutbier oder so.
Genau.
Oh, das wurde schon.
Und dann ein Plasmabier.
Das wurde schon anno 1405 erwähnt. Ja, das machen wir jetzt mal auf.
Das heißt, du abwechselnd mal einen Kronkorken.
Genau, aber es ploppt auch irgendwo. Ich schenk dir mal einen ein.
Der Abend nimmt kein gutes Ende.
Gott sei Dank ist heute Freitag.
Ja, Gott sei Dank habe ich jetzt Urlaub.
Auch schön.
2 Wochen.
Ich weiß nicht, bevor wir eigentlich richtig nochmal auf Freifunk eingehen.
Das riecht so ein bisschen nach irgendwie Schinken.
Ja, vielleicht
das ist krass, das ist, nee, der Speck. Aber so ja. Irgendwie geräucherter Speck oder sowas.
Aber das ist krass. Also das ist der Rauch. Wahrscheinlich
riecht, ja, total.
Könnte man auch genauso gut sagen, Speck riecht nach Rauchbier.
Das ist alles eine Frage der Perspektive. Alles ist relativ.
Prost.
Ja, zum Wohle.
Oh, das ist sehr dunkel.
Oh ja. Ist aber, es ist klar.
Ja, es ist, glaube ich, auch filtriert.
Das auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich bei dem gar nicht verkehrt.
Du meinst, sonst wäre da noch Rauchstückchen.
Genau, sonst wären da noch Rauchschwaben. Genau. Es schäumt nicht so stark, perlt aber auch.
Ja, auf jeden Fall.
Das schmeckt auch so ein bisschen nach Speck.
Ja, also so nicht so hopfig her.
Ne, das ist krass. Das ist immer so ein ganz anderes.
Ja, das ist ein bisschen säuerlich, finde ich.
Das kann ich gar nicht sagen. Nee. Ja, vielleicht ein bisschen, aber man riecht quasi den Rauch auf der Zunge.
Ja, für Vegetarier wäre das nicht. Weiß ich nicht.
Also, aber jetzt ein bisschen lecker, jetzt ein bisschen leckeren Speck dazu.
Ja.
So, du wolltest sagen, bevor wir jetzt wieder zu Freifunk
kommen. Ich wollte eigentlich nochmal, das ist vielleicht, weil ich Hintergrundwissen habe, ich finde dein Hobby mit den Spielkonsolen eigentlich ganz witzig.
Ach, genau.
Weil, also klar, Spielkonsolen so, aber ich glaube, ich habe noch nie so viele verschiedene. Also man muss dazu sagen, oder das kann man so sagen, du sammelst alte Spielkonsolen?
Ja, also ich habe ein Faible für alte Videospiele. Bin damals, also meine erste Konsole war damals das NES und das habe ich auch jetzt noch und das funktioniert auch ganz hervorragend. Vergleich zu moderner Videospielhardware ist sowas halt auch robust.
Ja.
Hat mittlerweile auch schon eine Lötaktion hinter sich. Ist erweitert worden um ein Entwicklerboard mit USB-Anschluss.
Okay, gut, aber versuch das mal irgendwie mit einer PlayStation 4.
Ja, das ist auch nicht so spannend. Nee, das ist halt ein PC.
Ja, im Grunde genommen, ja.
Genau, nein, aber du hast recht, also ich hatte halt damals das NES und das habe ich halt auch nicht abgegeben. Also das habe ich dann auch mit nach Kiel mitgenommen.
Mhm.
Und es kam dann halt peu à peu mehr dazu. Ich hatte dann irgendwie ein Game Gear und...
Game Gear ist von Sega, ne?
Genau, das ist dieser Sega-Handheld.
Mhm.
Der hatte damals ein Farbdisplay, das war im Vergleich zum Game Boy damals natürlich ziemlich cool. Dafür war der halt extrem sperrig.
Ja, ja, der doppelt so groß wie der Game Boy.
Man brauchte irgendwie 6 Batterien oder so, vollkommen absurd.
Ja, ja, ja. Ein Riesenteil. Da gab es doch dann irgendwie so einen Tuner, für, dann konnte man
genau,
dann im Fernsehen gucken,
ja,
und so. Eigentlich eine geile
das
Sache.
Das habe ich sogar auch noch, aber das Problem ist bei dem, also den Tuner hatte ich nie, aber den Game Gear, den habe ich auch noch. Das Problem ist jetzt bei dem, das Display funktioniert nicht mehr so richtig. Die Hintergrundbeleuchtung, die funktioniert noch. Aber irgendwie, du kannst auf dem Display halt nur noch ganz vage was erkennen. Also ich habe das auch schon mal aufgehabt und
okay.
Ich habe da, ich muss da wahrscheinlich, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen hinterher recherchieren im Internet. Das hat man ja heutzutage zum Glück, da steht dann drin irgendwie, ja, löt da mal das und das ein und dann geht das schon wieder oder so.
Ja.
Oder schmeißt den weg. Das andere ist, er hat keinen Sound mehr. Und da habe ich tatsächlich schon eine Anleitung für gefunden. Nur, ich habe mir gedacht, bevor ich mich jetzt daran mache, den Sound zu fixen, das nützt nichts, wenn ich auf dem Teil nichts sehen kann.
Nee, das ist richtig.
Und dann habe ich mir halt, irgendwann hatte ich eine N64, Super Nintendo hatten wir übersprungen damals.
Mhm.
Und der N64, der, also, den habe ich tatsächlich gar nicht mitgenommen, den hat meine Schwester jetzt momentan. Ein bisschen schade, mittlerweile hätte ich da schon mal wieder Bock drauf. Da ist auch ein bisschen blöd, die heute nachzukaufen, also prinzipiell, also die Konsolen, das ist nicht das Ding, aber die Spiele nicht, die Gamepads, das Problem ist,
so, dieser Joystick,
dieser Analogstick, die waren halt echt fragil, also das war halt mal so ein Stück Nintendo-Hardware, was nicht so robust war, normalerweise kannst du ja damit machen, was du willst und kriegst es nicht kaputt.
Ja.
Gut, bei den Gamepads leiern halt irgendwann die Tasten aus. Da ist ja drin diese Gummipads mit den Kontakten, die runtergedrückt werden. Und die reißen irgendwann halt ein.
Mhm.
Aber da kannst du halt dann auch, die kann man relativ leicht austauschen.
Ja, aber stimmt, die haben dieses N64 Gamepad. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Star Wars Flugzeug.
Ja, oh ja.
So?
So ein, was ist das? So ein TIE Fighter?
Ja, so irgendwie die Richtung. Also
oder so ein X-Wing, nee.
George Teilfall. Lucas könnte sich auf jeden Fall so ein Gamepad nehmen und daraus irgendwie ein Flugzeug bauen. Mhm. Und in der Mitte ist ja dieser relativ kleine Joystick.
Ja.
Ich glaube, das waren auch die ersten irgendwie mit diesem Joystick dann.
Ja, die einen Analogstick hatten.
Ja. Aber ich erinnere das auch noch, dass
das
der
war, irgendwie... Das war noch vor der PS1, ne?
Ja.
Und die hatte noch keine Analogsticks am Anfang.
Kamen die nicht fast gleichzeitig raus?
Nee, das war... Ach nee, Moment,
die PS1... Aber die PS1 hatte am Anfang keinen, ja.
Stopp, die PS1, das war ja Konkurrenz vom Super Nintendo, so war das. Und zwar, das war damals so, musst du wissen, Nintendo und, ich glaube Sony wollten... PS1 war Sony, ne? Ja,
ja.
PS1 war Sony. Die wollten damals zusammen eine CD-basierte Konsole entwickeln.
Okay.
Und zusammen. Zusammen. Und hatten auch schon irgendwie einen Prototyp und dann hat irgendwann Nintendo gesagt, ja, nee, wir machen jetzt alleine weiter und wir machen irgendwie Cartridge-basiert.
Mhm.
Und irgendwie hat Sony dann sich im Endeffekt dazu entschlossen, dann selber eine Konsole rauszubringen. Und so ist halt die PS1 entstanden.
Okay.
So hat sich quasi Nintendo da indirekt die Konkurrenz selber aufgehalst. Ganz spannend.
Ja. Da werden sich hinterher einige Leute ziemlich geärgert haben.
Ja. Das ist sowieso ganz spannend, damals diese ganzen Konsolenkriege. Ich meine, da gab es ja auch dann Atari und Sega und Nintendo.
Aber eigentlich die Hauptkonkurrenz waren doch immer Nintendo und Sega, oder?
Ja, also es war ja so, anfangs, wie war denn das? Jetzt muss ich das chronologisch auf die Reihe kriegen. Das weiß ich jetzt auch nur rückblickend. Damals, also ich bin ja 84er Baujahr und das war dann quasi noch vor meiner Zeit. Es gab halt irgendwie einen C64, irgendwie Amiga, die halt Konkurrenten waren. Mhm. Und es gab halt dann noch, wie war denn das? Ja, erstmal gab es halt Atari. Und die haben halt mit dem Atari 2600 so die erste richtig große Heimkonsole auf den Markt gebracht, die halt auch so richtig geboomt hat. Und zu der war dann nachher das NES, ich weiß nicht, war das von 81, 82 oder sowas, glaube ich. Das ist nur ein Bauchgefühl. Und das war dann halt die große Konkurrenz dazu. Und ich weiß gar nicht, wann Sega mit ihrem Master System, wo es damals schon gegeben haben. Genau. Die große Konkurrenz, also zum einen war dann halt irgendwie Atari und Nintendo, wobei zu Atari gab es halt auch noch ganz viele andere Ableger, die halt mehr oder weniger auch zum Teil sogar kompatibel zum Atari 2600 waren. So ColecoVision gab es, das hatte irgendwie eine Erweiterung, damit konnte man Atari 2600er Spiele drauf spielen. Es gab das Intellivision, was auch so ein bisschen in die Richtung ging. Mhm. Und also da gab es halt so eine ganze Vielfalt. Dann gab es, wie gesagt, Nintendo mit NES.
Das kam übrigens in Japan 1983 auf den Markt.
Als Famicom.
In den USA 1985 und okay. In Europa 1986.
Das so spät. Spannend. Genau, und dann hat Atari versucht noch so ein bisschen mit dem erst dem 5200er, der auch total gefloppt ist, dagegen zu stinken. Das war halt auch ein ziemliches Monster. Das war irgendwie fast dreimal so groß wie so ein NES irgendwie und hatte total kaputte Joysticks. Und dann gab es noch den Atari 7800. Der ist auch eigentlich ganz, ganz schick. Der war wieder kompatibel zum 2600er. Hatte ein bisschen bessere Grafik, konnte aber auch damals schon nicht gegen das NES ankommen. Also der war da ja schlechter. Aber es gibt übrigens...
Was ich vorhin meinte mit Nintendo 64, ja, den ersten Joystick, stimmt so auch nicht. Ich sehe hier gerade, der Atari 7800er hatte den auch schon.
Ne, der hatte aber erstmal einen...
Der hat hier aber auf dem Steuerkreuz...
Das sind diese... Also ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein Gamepad mit einem Steuerkreuz und zwei Knöpfen. Mhm. Und auf dem Steuerkreuz, also es war halt ein digitales, also so ein D-Pad. Mhm. Und da war in der Mitte so ein Gewinde und da konntest du diesen Joystick-Aufsatz draufschrauben.
Okay.
Das hat aber keinen wirklichen Mehrwert gegeben. Ich habe sowas auch zu Hause, das kann ich dir vielleicht mal zeigen, wenn du Lust hast. Aber also die sind nicht wirklich geil.
Ja, okay.
Also das war halt kein Analogstick. Mhm. Tatsächlich hatten aber, glaube ich...
Okay, das ist vielleicht auch schwierig, dann mit
das Steuerkreuz. Der Atari 5200 hatte, glaube ich, Analogstick. Aber das waren halt auch, war eine echte Katastrophe. Also die Teile waren unzuverlässig, sperrig. Und insgesamt haben die Konsole, glaube ich, auch relativ früh wieder vom Markt genommen. Was ich sagen wollte, die große Konkurrenz kam dann in die andere Richtung auch, als also da gab es dann den großen Konsolenkrieg zwischen Sega und Nintendo. Und da gab es dann, ich glaube, war das? Wie war denn das? Es gab den NES und dann gab es irgendwie Sega Mega Drive.
Ja.
Und da war es ja so, dass sie, genau, da hieß es dann ja auch hier Mega Drive, das ist 16-Bit und NES ist nur 8-Bit und dafür hatte irgendwie NES geileren Sound und irgendwie bessere Spiele und keine Ahnung, es war halt irgendwie quasi Schwanz vergleichen.
Naja.
Naja, auf jeden Fall, so ging das halt so hin und her und dann hatte ja noch irgendwie, kam halt das Super Nintendo und dann hat Sega, wollte halt den, wie hieß der, die 64-Bit-Konsole von Sega, das war nicht der Jaguar war von Atari und der war auch total flop.
Dreamcast?
Nee. Nein, das war nicht Dreamcast. Das
Saturn?
War, Saturn, genau. Sega Saturn. Das war ein, genau, und dann hat, das war eine 32-Bit-Konsole im Endeffekt, genau. Und sie haben, bevor sie die auf den Markt geworfen haben, also ihr müsst wissen, fürs Mega Drive, in den USA hieß es, glaube ich, Genesis, gab es zunächst so eine CD-Erweiterung, die konnte man seitlich irgendwie anstecken. Und dann gab es später noch eine 32-Bit-Erweiterung, die hat man quasi in den Cartridge-Slot gesteckt. Das war dann wie so ein UFO da oben drauf und da konnte man wiederum die 32-Bit-Spiele einstecken. Und das haben sie auf den Markt geworfen, bevor sie den Sega Saturn rausgebracht haben und der ist dann dementsprechend auch nicht so gut angekommen. Wobei, also es gab dann auch tatsächlich Spiele, die brauchten die CD-Erweiterung und die diese 32, genau, das hieß Sega 32X hieß das Teil. Okay. Und jetzt musst du wissen, diese du brauchtest für das Mega Drive brauchtest du ein eigenes Netzteil. Du brauchtest ein eigenes Netzteil für die CD-Erweiterung.
Ja.
Und du brauchtest ein eigenes Netzteil für diese 32X-Erweiterung. Und du musstest diese 32X-Erweiterung nochmal mit einem Kabel mit der eigentlichen Konsole zusätzlich verbinden.
Also das sind dann ja drei Netzteile, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, allein für die Konsole.
Plus Fernseher. Plus noch Kabel unter den Komponenten, plus Kabel zum Fernseher. Und dann gab es tatsächlich, also Spiele, die dann sowohl CD-Erweiterung als auch 32X brauchten.
Ja.
Und die sind halt auch nicht auf dem Markt so gut angekommen, weil du brauchst halt all das und
ja. Da ist dann vielleicht auch die Frage so, wer kommt auf so eine Idee? Also da ist doch eigentlich schon dem Laien klar, im Moment, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Für jemanden, der gerade vielleicht extra eine Spielekonsole haben will, weil er sich eben nicht damit rumärgern will. Also ich meine, dann kann ich mir da auch einen Rechner hinstellen. So, wenn ich das irgendwie, aber ja, okay.
Ja, genau. Wie war jetzt überhaupt auf das Ganze gekommen waren? Du meintest ja, genau, ich hab so ein Faible für alte Videospiele, Videospiel-Hardware. Und im Laufe der Zeit hat sich dann halt auch immer mehr angesammelt. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, das letzte Mal, als ich gezählt hatte, waren es gut zweistellig viele Konsolen. Also, ich kann mal ganz kurz durchgehen. C64, Atari 2600, Atari 7800, NES, einen NES-Clone, der ist leider kaputt. Ich habe so eine NES-Demo-Unit. Das waren diese Teile, die damals in Kaufhäusern standen, wo du irgendwie 12 Spiele drin hattest und durchschalten konntest.
So ein bisschen wie so eine Jukebox.
Genau, so ein bisschen wie eine Jukebox, genau. Mhm. Eigentlich ein schöner Vergleich. genau, ich hab mehrere Gameboys, ein Gameboy Color, ich hatte gesagt, ein Game Gear, Sega Master System, Sega Mega Drive, Super Nintendo.
Wii.
Ja, da bin ich noch nicht. Ich versuche gerade so ein bisschen strukturiert durchzugehen. Ich habe ein Intellivision, ich habe eine PS1, eine Xbox 1, N64 hat meine Schwester, hatte ich gesagt. Ich habe eine Wii, eine Wii U, eine Ouya. Tipp: Nicht kaufen. Ganz, ganz, ganz schlimmes Gerät. also kann ich mir das nur von abraten. Ich glaube, ich sollte einfach mal, man könnte eine eigene Sendung darüber machen, nur darüber ranten. Nur kurz zur Info. Man braucht eine Kreditkarte, um das Teil in Betrieb zu nehmen. Man wird von denen ziemlich gegängelt. Man muss einen Account freischalten. Irgendwann bekommt man ein Update aufgezwungen. Muss neue AGBs akzeptieren und wenn man das nicht tut, kann man nicht mehr weiterspielen. Das Teil ist verbuggt bis zum geht nicht mehr.
Was ich halt daran auch irgendwie echt ätzend finde, ist, also ich habe mal irgendwie, als die Geld eingesammelt haben, so ein Video gesehen.
Also Geld eingesammelt im Sinne von Kickstarter.
Ja, genau. Da habe ich so ein Video, da hatten sie irgendwie so ein Video, wo sie da irgendwie gezeigt haben, wie toll sie ihren Controller entwickeln.
Ja.
Und als ich dann irgendwie bei dir mal diesen Controller in der Hand hatte, ja, das hätten sie sich auch irgendwie sparen können.
Genau, der bleibt irgendwie deutlich hinter den Erwartungen zurück, dafür, ja, dass der so gehypt wurde.
Ja.
Also der fühlt sich sehr billig an.
Die Entwicklung hätte man sich sparen können und da hätte man sich auch im Kaufhaus irgendwie, ja, 10 Euro bei Saturn, der Controller taucht fast noch mehr.
Ich habe dann nochmal jetzt von der Wii U den Pro-Controller hergenommen und den einfach nochmal dagegen gehalten und der ist so viel runder und ich glaube, der sogar noch, also preislich tut er sich nicht viel.
Mhm.
Also der fühlt sich wirklich einfach an in der Hand wie Butter. Und der von der Wii U, gut, der hat halt ein Touchpad, das hat er von der Uya, der hat ein Touchpad, das hat er von der Wii U nicht, aber das Touchpad ist halt scheiße, unpräzise und du merkst nicht, wann du mit den Fingern aus dem Touchbereich rausgehst. Das heißt, du bist ständig raus und irgendwie, ja, das ist eine nette Idee, aber
die Umsetzung ist irgendwie, ja, Grütze.
Genau, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Ja, also.
Und, oh, wo wir gerade dabei sind, zu lästern und zu ranten. Eine Anekdote habe ich noch. Ich habe jetzt auf Twitter auch gesehen, sie hatten halt für die es damals per Kickstarter gebackt haben, unter anderem als ein Präsent irgendwie gravierte Controller.
Mhm.
Und dann konntest du halt da irgendwie über so ein Webformular anscheinend dann irgendwie denen mitteilen, was du haben möchtest. Und das hat auch brav irgendwie Unicode akzeptiert. Und dann haben die Leute die Controller bekommen und da war dann das Encoding kaputt. Das heißt, sie haben da auch nicht mehr nochmal irgendwie Qualitätskontrolle gemacht oder so, sondern haben es einfach schön rausgeschickt und haben sich damit mal wieder voll in die Nesseln gesetzt. Also da haben sie irgendwie ein Talent für.
Ja, das ist irgendwie, ich finde das auch irgendwie eigentlich, ich habe das halt auch irgendwie mitgekriegt und mir dann auf Kickstarter angeguckt und dachte echt, boah ey, das ist echt eine coole Sache.
So. Ja, total.
Aber also wenn ich so sehe, was dabei rausgekommen ist, bin ich auch echt enttäuscht. Und dann finde ich halt, wenn jetzt das Argument ist, naja gut, das Ding kostet auch irgendwie nur 100 Euro, dann muss ich ehrlich sagen, ja gut, dann zahle ich lieber 150 Euro oder 200 Euro, habe dafür aber auch was wirklich funktioniert.
Da kriegst du auch für 100 Euro Dinge, die funktionieren.
Ja, okay. Ja, aber meine Sache, ja, pass auf, für einen vernünftigen Controller oder so.
Ja.
Aber also das finde ich ist
echt. Also du zahlst ja erstmal nur für die Konsole 100 Euro. Also gut, ein Controller ist dabei.
Ja, okay. Mhm.
Aber ja. Und dafür, dass sie so hackable sein sollte oder so.
Ja, das ist irgendwie.
Ist das auch insgesamt recht enttäuschend. Gut, es gibt ja mittlerweile irgendwie Leute, die Debian drauf installieren und irgendwie Custom ROMs und Stuff, aber. Naja.
Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, finde ich auch total schade, irgendwie, dass man das irgendwie so. So habe ich das wahrgenommen, als hier irgendwie eine Konsole von Nerds für Nerds.
Ja.
Und dabei rausgekommen ist irgendwie so ein bisschen doch mehr oder weniger so closed. Ein closed, ja, System. Irgendwie diese Kreditkartennummer finde ich irgendwie wirklich richtig übel.
Ja,
so,
also total. Und das Geile ist damals, also als ich die dann, ich habe mir die ja auch nicht aus Deutschland bestellt. Die, in Deutschland gibt es sie ja immer noch nicht. Ich habe sie aus England bestellt gehabt. Habe sie dann in Betrieb genommen. Musste mir einen Account anlegen, habe beim Account anlegen keine AGBs gesehen, keine Datenschutzbestimmungen, musste Kreditkartendaten angeben. Tipp, wenn ihr es doch machen wollt, die Uya schluckt auch Testkreditkartendaten. Einfach mal ein bisschen googeln, das findet man schon. Sollte man natürlich dann keine Käufe drüber tätigen, klar. Das ist das eine. Und dann, genau. Dann, wirklich die Tage, kam dann ein Update, was ich nicht verhindern konnte. Und nach diesem Update haben sie mich dann quasi gezwungen, AGBs zu akzeptieren. Wo ich dann erstmal gesagt habe, ne, ihr habt mir die am Anfang nicht angezeigt, also deny ich erstmal. Zack, wurde ich ausgelockt. Ich musste jetzt erstmal wieder ewig meine Daten raussuchen, aber also, ich konnte dann mit der Konsole auch erstmal wieder nichts machen.
Also da ist echt Sätzen 6. Und ich meine, ja, gerade irgendwie dieses Jahr, letztes Jahr, wo Sony da regelmäßig ausgeraubt wurde und irgendwie, weiß ich nicht, dann kann man den Leuten echt nicht zumuten, sie sollen irgendwo ihre Kreditkarten, gerade bei so einem Projekt, irgendwie ihre Kreditkarten da reinschmeißen.
Gut, alternativ kannst du es auch mit, es gibt diese
Prepaid-Geschichten,
genau, so diese Gutscheine, die du einlösen kannst. Aber also die gab es halt in Deutschland jetzt noch nicht. Und das andere ist, sie haben halt, weswegen ich denen das auch vorwerfe, sie haben halt auch im Vorfeld massiv damit geworben, dass sie erstmal im Store alles Free-to-Play haben, als Demo-Version, und dass du dann quasi die Vollversion kaufen musst. Aber kannst halt erstmal alles antesten. Aber effektiv kannst du halt ohne Kreditkarte erstmal nichts antesten. Du kannst, du kannst noch nicht mal irgendwie freie Software auf dieser Ouya installieren.
Was ja dann eigentlich auch total, fällt mir gerade so ein, irgendwie gerade irgendwie Kinder oder also Jüngere.
Klar.
Sind ja, also welcher 12-Jährige hat eine Kreditkarte? So?
Ja.
Also zumindest in Deutschland.
Also ich wollte sagen, also in den USA sind Kreditkarten ja noch relativ verbreitet, ja. Aber in Deutschland hat bei weitem nicht jeder eine Kreditkarte.
Nee, eben. Und schon gar keinen, also...
Gut, jetzt heute zu Zeiten von irgendwie eBay und Auslandsbestellungen oder so ist es vielleicht... Ja. Obwohl, da gibt es auch wieder PayPal von daher.
Genau, und also ich glaube, gerade in Deutschland ist ja irgendwie mit der Kreditkarte nochmal ein ganz anderer Umgang als in den USA.
Ja.
So, aber vielleicht kommen wir nochmal zum eigentlichen Thema.
Ja, korrekt.
zurück. Nämlich Freifunk.
Ja.
Ja, du warst ja dann von Anfang an sozusagen wieder mit dabei.
Genau.
Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie denn eigentlich der Anfang so, oder der Neuanfang, muss man eigentlich sagen. Wie ist das so vonstatten? Habt ihr euch dann da alle munter getroffen und gesagt, so, jetzt legen wir mal los?
Da warst du auch ein bisschen dabei, ne? Also
ja, aber ich war nicht ganz von Anfang an dabei. Ich bin also...
Echt nicht?
Nee, 2-3 Treffen später, glaube ich.
Okay, also ich glaube, das erste Treffen war ich auch da. Da hat man sich erstmal schön gemütlich in der Hum zusammengesetzt beim CCC Hamburg. Da war der Raum rappelsvoll, da haben die Leute in zweiter Reihe gestanden.
Das habe ich auch nur gehört. Also da war ich zum Beispiel auf jeden Fall nicht.
Ja. Genau, da ging es erstmal so ein bisschen sich gegenseitig beschnuppern, gucken und so. Von damals sind auch noch durchaus ein paar bekannte Gesichter übrig geblieben. Da ging dann auch die Diskussion los, wem will man das Ganze jetzt bootstrappen? Baut man sich eine eigene Firmware? Nimmt man da was Bestehendes oder so? Mhm. Und dann kam halt irgendwie, dann haben wir halt irgendwie bekommen, ja, also in Lübeck, da gab es dann halt schon was, und in Kiel, und haben uns dann im Endeffekt dafür entschieden, von den Lübeckern die Firmware zu übernehmen. Und das ist dann auf dem zweiten Treffen passiert, wo ich leider, oder irgendwann zwischendurch mal passiert, wo dann die ersten Router fertig gemacht wurden. Da war ich aber damals im Urlaub.
Okay. Ach so, ich dachte nämlich zum Beispiel mal, dass auf dem ersten Treffen auch schon gleich Leute aus Lübeck waren und sozusagen.
Nee, ich meine nicht. Also ich meine, das war so ein bisschen, oder vor, es kann sein, dass es vor dem ersten Treffen, dass die mal irgendwie am Chaos-Dienstag oder so vorbeigeschaut haben. Das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Da müsste man mal in den Mailinglistenarchiven quasi ein bisschen Archäologie betreiben und den einen oder anderen Shitstorm ausgraben.
Mhm.
Genau, und dann hat sich das so entwickelt, dann war ja auch, also es war jetzt Ende November, und im Dezember war ja dann auch schon ein großer Kongress, und bis dahin hatten wir dann schon die erste modifizierte Firmware, also angepasste Firmware für Hamburg am Start, die haben uns die Lübecker halt noch mit erstellt, wir hatten damals auch noch kein eigenes Gateway.
Genau.
Da haben uns die Lübecker damals Mühlentor quasi halb geliehen. Das hat dann auch bis nach dem Kongress noch gedauert, bis wir dann irgendwie mal ein zweites Gateway am Start hatten. Also das erste eigene dann. Und das ging dann aber doch irgendwann relativ schnell, dass wir dann irgendwie erst 3, dann 4, dann irgendwann 5 Gateways hatten.
Ja, ich glaube, es gab ja diese Veranstaltung im Beta-Haus.
Ja, die hat, glaube ich, ganz gut geholfen, ne?
Ja, also das war auf jeden Fall...
Aber das war auch schon irgendwann erstes Quartal,
das 2013. Das müsste so Februar, März irgendwie sein. Mhm. Also, genau, ich weiß nämlich auch noch, ich war dann auch auf einem der ersten Treffen da, und ich hatte schon mal viel, viel früher versucht, mit dem Kumpel irgendwie so das hier auf die Beine zu stellen. Und wie gesagt, wir hatten dann auch mal die Antwort gekriegt, nee, Freifunk ist tot, lass die Finger davon.
Anscheinend haben die Antwort viele bekommen.
Ja.
Das ist so ein bisschen frustrierend.
Ja, das ist, also ja, okay, aber auf der anderen Seite finde ich es dann auch wieder cool, wenn ich jetzt so sehe, was daraus geworden ist. Ja,
total.
Und wir waren dann in Berlin auch zum Wireless Community Weekend so und haben halt mitgekriegt, so was in anderen Städten freifunkmäßig einfach geht. Und dann gab es das hier auf einmal wieder und ich weiß noch, irgendwie ging es dann auch um eine Sammelbestellung, aber ich konnte das auch irgendwie nicht abwarten und bin direkt irgendwie zu K&M, glaube ich, gerannt und habe mir einen Router geholt, so, weil ich dachte, oh geil, jetzt sofort.
Ja, ich habe mir auch von meinen Eltern irgendwie zu Weihnachten nochmal 2 Router schenken lassen oder so.
Und aber da war halt das Problem noch irgendwie, dass die Firmware, das lief noch alles über Mühlentor und da wurde irgendwie der VPN-Schlüssel musste irgendwie wahnsinnig kompliziert, was heißt wahnsinnig kompliziert, der musste kompliziert eingetragen werden. Und das hat
das war doch so, dass das am Anfang noch über die Lübecker Mailingliste ging, weil das irgendwie auf dem Mühlentor lief.
Irgendwie so, ja. Und das hat aber irgendwie nicht funktioniert und ich habe echt jeden Tag wieder Freifunk angeklickt, so hat sich verbunden, aber es gab keine Internetverbindung. Ja. Mist. So, ja.
Aber das war auch am Anfang echt anstrengend. Auch dieses so von Lübeck abhängig zu sein, es war total gut, dass die uns so geholfen haben. Da bin ich auch total froh drüber. Und wir sind leider auch immer noch zu viel von denen abhängig. In der Form, dass wir leider keine eigenen Firmware-Entwickler haben. Das wäre nochmal ganz schön. Also, ja. Liebe Zuhörer.
Ein Aufruf,
genau. Wer Bock hat, irgendwie OpenWRT oder Firmware zu hacken, bitte melden. Firmware-Entwickler ganz, ganz, ganz dringend gesucht.
Genau, wir bieten eine Community von netten Menschen und
Wir haben Bier
und es gibt
und Mate.
Lob und Anerkennung.
Genau.
Karma gibt es auch noch.
Es gibt Ruhm und Ehre.
Genau, ja. Genau. Das wäre eigentlich mal schön, wenn sich da Leute noch irgendwie ein bisschen reinhängen können.
Ah, genau. Ein wichtiger Meilenstein war sicherlich auch auf dem 29C3, der erste Chaos Communication Kongress in Hamburg.
Nee.
Doch. Also der erste jetzt in der Neuzeit.
Ja, okay.
Wieder. Entschuldigung.
Da können wir uns.
Der erste im CCH. Natürlich die Ursprünge, ja. Eidelstädter Bürgerhaus. Genau. Da wollte ich jetzt keinem Unrecht tun. Nein. Oh, ich glaube, da muss ich erstmal irgendwie Abbitte leisten.
Mein Herzschrittmacher musste auf Hochtouren.
Genau. Ja. Das war halt ganz schön, da mal mit allen zusammenzukommen. Und da habe ich mich dann ja auch mal zwischen Schlafmangel, Reizüberflutung und einer Überdosis Fritz-Cola, glaube ich, hingesetzt und im Wahn quasi unser Knotenregistrierungsformular zusammengehackt, das auch heute noch fast unverändert läuft. Und also jetzt ein bisschen designtechnisch überarbeitet, aber
ja.
Es läuft und läuft und läuft.
Ich glaube auch, das ist so ein kleines Detail eigentlich, was auch jetzt nicht so unbedingt viel Beachtung findet, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen, einfach auch für den Erfolg des Projekts,
weil
dadurch einfach diese Anmeldung wahnsinnig einfach ist. Also ich muss mit keinem mehr irgendwie direkt Kontakt, ich muss keine E-Mail-Adresse mehr irgendwo hinschreiben, sondern ich kann das wirklich
mich nicht auf irgendeine ominöse Mailingliste subscriben. Genau,
ich kann total eine riesen Menschenphobie haben, was weiß ich, und kann trotzdem irgendwie mitmachen. Und ich sehe innerhalb von 5 Minuten halt ein Ergebnis. So.
Ja.
Das finde ich halt ist auch immer wichtig. Ich meine, du schreibst irgendwo eine E-Mail hin und du weißt auch nicht, hat er sie jetzt gelesen, hat er sie überhaupt bekommen, du hörst nichts mehr und dann funktioniert es oder vielleicht auch nicht.
Du richtest deinen Knoten ein, registrierst den, drückst F5, 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 F5 oder ist mein Knoten wunderbar.
Genau. Und das, da habe ich auch mit jemandem drüber gesprochen, die meinte halt auch so, also für sie war das halt so, sie hat davon gehört, hat den Router bekommen, hat sich den eingerichtet und es funktionierte gleich so. Sie hatte gleich ein Feedback, was ich denke, was total wichtig ist. Ja.
Total.
Also an dieser Stelle ein Lob auf das Formular. Es sei jeder, ja, jeder Community es hat empfohlen.
Leider immer noch zwei große Unschönheiten. Das eine ist, dass man leider immer noch Knoten doppelt eintragen kann, also doppelt im Sinne von gleiche MAC-Adresse oder gleicher VPN-Key. Mhm. Das sollte dringend TM mal irgendwann angegangen werden, beziehungsweise mit der nächsten Firmware könnte das Thema Formular sogar obsolet werden, eventuell. Mhm. Müsste man nochmal drüber diskutieren, wie sich das dann ausgestaltet und wie das mit Kompatibilität ist und so weiter. Da habe ich mich jetzt noch nicht so genau mit befasst. Und das andere ist, dass wir leider immer noch in diese Key-Files, die da, also hinter dem Formular werden einfach stumpf für jeden Knoten eine einzelne Datei geschrieben und in dieser Datei wird dann, werden die Daten erfasst und der VPN-Key. Und ich würde lieber diese VPN-Schlüsseldateien von den restlichen Daten trennen und die irgendwie separat in der Datenbank oder sowas speichern, damit halt die nicht zu sehr hin und her kopiert werden müssen.
Mhm. Wobei an dieser Stelle ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, dieser VPN-Key, der da übertragen wird, das ist der öffentliche Schlüssel.
Genau.
Weil irgendwie, es gab schon öfter Leute, die meinten, haha, hier so ein VPN-Key, schön erstmal übertragen im Klartext, das ist ja auch total sinnvoll. Die haben natürlich recht, wenn es ein geheimer, privater sein sollte, dann darf man das natürlich auf gar keinen Fall, aber dieser Schlüssel ist der öffentliche und das ist überhaupt kein Problem.
Genau, also es ist kryptografisch also so, dass es, also die Verschlüsselung funktioniert so, dass es halt einen öffentlichen Schlüsselteil gibt und einen privaten Schlüsselteil und den privaten muss man geheim halten. Der private liegt auf dem jeweiligen Router und der öffentliche wird ans Gateway übertragen und damit kann halt das Gateway für den Knoten Daten verschlüsseln und umgekehrt ist der öffentliche Schlüssel der Gateways jeweils
schon in den
auf den Knoten vorinstalliert und der private Schlüssel liegt auf den Gateways und damit können die Knoten für die Gateways verschlüsseln.
Genau.
Und so kann die Verbindung aufgebaut werden.
Also das Prinzip ist ja das gleiche eigentlich wie bei E-Mail-Verschlüsselung.
Genau.
Genau, deswegen eben auch kein Problem. Diesen Key da irgendwie, also man kann ihn sich auch an die Hauswand schreiben, wenn man lustig ist.
Genau.
Könnte man.
Ich hoffe, es kann sich auch auf T-Shirt drucken oder so.
Ja.
Das passt sogar relativ gut, so lange ist er ja nicht. Irgendwie, ist das 64 Byte oder so? Ja, irgendwie 64 Byte Hexcode oder so.
Vielleicht könnte man den dann auch noch irgendwie so anordnen, dass es ein schönes Symbol gibt oder so. Macht das vielleicht noch mehr her.
Oh, schöne Idee. T-Shirts irgendwie mit eigenen Router, SSIDs. Blödsinn, Entschuldigung, SSIDs natürlich im Hamburg-Freifunk.net, sondern mit meinen eigenen Router-Knotennamen und irgendwie VPN-Keys oder sowas.
MAC-Adresse.
Ja, MAC-Adresse, genau.
Und wer will, irgendwie, wer ganz offen ist, dann auch noch Kontakt-E-Mail-Adresse oder so. Ja.
Verbindungsstärke.
Da gibt es doch irgendwo so T-Shirts, da ist so ein Plastikpanel drauf.
Ja.
Ja, okay, aber das ist vielleicht auch ein anderes
Thema.
Ja. Ja, Freifunk. Ich glaube, eigentlich hatte ich immer noch so die Frage, warum machst du das eigentlich? Aber ich glaube, das ist quasi davor schon recht deutlich geworden, ja, so dass du dich immer schon irgendwie so. Aber warum? Vielleicht nochmal ganz konkret, warum jetzt unbedingt Freifunk und nicht, was weiß ich, was es da noch alles so gibt.
Phone, Telekom.
Stimmt, Phone. Warum Freifunk und nicht Phone, ja. Genau, vielleicht muss man dazu sagen, für Leute, die Phone jetzt nicht kennen, in Deutschland ist das relativ unbekannt und das ist auch aus meiner Sicht gut so. Phone. Also ich hoffe, ich bekomme das jetzt richtig auf die Reihe und die Menschen von Phone mögen mir nicht böse sein, wenn ich ihre Firmengeschichte falsch zitiere. Phone hat irgendwann angefangen, ein Geschäftsmodell daraus zu machen, WLAN-Hotspots bereitzustellen, die sich aber nicht irgendwie, also die Phone jetzt nicht direkt selber aufstellt, sondern Privatanwender kaufen sich so ein Phone, ein Phonera Router bei Phone.
War nicht da deine Idee, wer bei denen schon Internetkunde ist, also wer bei deren die waren ja ISP.
Nee. Werden die jetzt?
Werden die jetzt? Verwechsel ich das?
Werden die jetzt?
War da nicht die Idee, den privaten Anschluss, den man hat, dann noch freizugeben?
Das ist die Idee, aber mit ISP hatte das erstmal noch nichts zu tun. Die Telekom hat sich da jetzt irgendwie eingekauft.
Nee, aber also jetzt nicht in Deutschland, sondern...
Es gibt in anderen Ländern...
Das war doch auch diese Phoneras.
Ja, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber relativ in Portugal ist es zum Beispiel so, dass du quasi mit deinem DSL-Anschluss kriegst einen Router und der macht automatisch einmal dein eigenes WLAN und ist schon gleich so ein offenes
Phone-Netz. Genau. Da war doch die Idee, irgendwie, dass du das machen kannst und dann kannst du, wenn du das machst, kannst du es auch bei anderen nutzen, war, glaube ich, die ursprüngliche Idee.
Genau, genau, das ist halt auch die Idee, dass du halt, wenn du selber, das war aber auch in Deutschland, soweit ich weiß, war es erstmal die Idee, dass Privatleute halt sich diesen Router, diesen Phonera da hinstellen und dann so einen Hotspot betreiben und zum einen dann darüber halt irgendwie in Anführungsstrichen Geld verdienen können, wenn sich da Leute verbinden und Moin.
Moin.
Und surfen, so. Oder Entschuldigung, wir sitzen hier im Traktor und es kam gerade jemand rein. Oder eben
auch. Oh mein Gott, Menschen.
Oder eben auch, dass du stellst dir so ein Teil zu Hause hin, betreibst dann quasi einen Hotspot für Phone und kannst dann im Gegenzug an allen anderen Phone-Hotspots surfen. Mhm. So. Mittlerweile ist es aber auch so, dass sich die Telekom da irgendwie groß eingekauft hat und es schon die ersten Router jetzt mit festem Phone quasi gibt. Ja gut.
Okay, wie auch immer. Das sind für mich ja eigentlich erstmal zwei Fragen, die jetzt da dranhängen. Warum Freifunk und warum nicht Phone?
Genau.
Also erstmal vielleicht...
Ich glaube, wenn man die Frage, warum Freifunk, wenn die
beantwortet... Wenn ich warum Freifunk beantworte, dann ergibt sich eigentlich, warum nicht Phone automatisch. Also, warum nicht Phone steht auch irgendwie synonym für warum nicht Telekom-Hotspots, warum nicht Kabel Deutschland, WLAN in Hamburg, warum nicht irgendwie... Genau.
Ja, oder einfach gar nichts machen und jammern.
Genau. Tatsächlich ist für mich diese Antwort ein bisschen vielschichtig. Wie ich schon gesagt hatte, ich hatte halt schon früher einfach diese Idee, dass ich total, total spannend fand, irgendwie ein Netz zu haben, das man mit anderen teilt, die man kennt, und in diesem Netz irgendwie miteinander zu kommunizieren, Daten auszutauschen, Dinge zu tun. Mhm. Das war halt dieser eine Gedanke, also überhaupt so ein Netz zu haben und das ist quasi, so ein Netz ist quasi wie so eine Leinwand, auf der man sich austoben kann. Das ist das eine, im übertragenen Sinne. Und das andere, also es ist sicherlich dann auch irgendwie so als Nerd technikaffin, klar, technische Herausforderungen, die es zu meistern gilt, irgendwie gucken, wie funktioniert sowas, das für sich herauszufinden, das auch. Dann auch immer der Community-Gedanke. Ich finde es halt dann schön, irgendwie mit anderen an einem Thema zu arbeiten, das mich begeistert. Also gemeinsam rumnörden, irgendwie Möglichkeiten ausloten, finde ich total spannend. Dann habe ich gerade den Faden verloren. Ach genau, gibt es aber auch noch so ein bisschen die politisch-gesellschaftliche Schiene. Also ich fand es ja schon immer im Grunde doof, dass ich mein Internet, eigentlich will man ja überall Internet zu haben, wenn man gerade irgendwie unterwegs ist oder so.
Ja.
Und
also mittlerweile hat man ja auch die Geräte, die
genau, das können. Genau. Aber also damals auch schon an der Uni, das WLAN, das war halt nicht so dolle. Mhm. Und eigentlich, ich hatte damals einen Arbeitslaptop von meinem Vater geliehen, wo ich dann per USB-Festplatte irgendwie in Linux noch draufgepackt habe, in Anführungsstrichen, ohne das Originalsystem zu überschreiben.
Und der hat halt auch WLAN. Und ja, also ich fand es halt blöd, nicht überall dann, wo ich den aufgeklappt habe, einfach Netz zu haben.
Ja.
Und da war dann halt die Idee, ja gut, wenn ich jetzt irgendwie mein WLAN aufmachen könnten, könnten andere zumindest schon mal in der Umgebung das nutzen.
Mhm.
Und wenn das jetzt alle machen würden, wäre das ja total cool.
Ja.
Also dieses wirklich überall Internet.
Ja.
Was man ja in Deutschland mit diesen Mobilfunkanbietern immer noch nicht hat. Das ist irgendwie ganz erstaunlich. In anderen Ländern funktioniert sowas, in Deutschland irgendwie gefühlt nicht.
Ja, also ich finde, es ist auch nicht das Gleiche. Also klar, irgendwie UMTS ist jetzt auch nicht mehr das Langsamste, gerade so, wenn man noch Modem-Zeiten mitgemacht hat. Aber so ein WLAN ist trotzdem immer noch irgendwie was anderes. So. Und vor allen Dingen bezahle ich ja auch relativ viel Geld dafür, dass ich irgendwie...
Ja, erstmal komplett, also auch von dieser Bezahlkiste unabhängig. Also erstmal find ich diesen Gedanken total gut, erstmal überall Internet zu haben.
Ja.
Gut, wenn es dann auch noch irgendwie... quasi in Anführungsstrichen kostenlos ist, dann ist das natürlich auch ein netter Nebeneffekt. Oder gespendet, genau.
Mhm.
Aber das ist auch eigentlich gar nicht so der wichtige Punkt. Das wird ja auch also gerne wird ja von vielen Freifunk einfach wahrgenommen als irgendwie, ja, geil, kostenloses Internet, kostenloses WLAN, juhu. Mhm. Das ist eigentlich noch viel mehr als das. Und was ich auch total schön finde, ist jetzt auch dieser Gedanke, also bleiben wir erstmal noch beim Gedanken Internet.
Mhm.
Wenn ich jetzt irgendwie bedenke, es gibt ja auch Leute, die sich einfach auch die einfach keinen Internetanschluss bekommen können, weil sie zum Beispiel Schufa-Einträge haben oder weil sie sich stumpf nicht leisten können, weil sie von Stütze leben und irgendwie gucken müssen, dass sie damit über die Runden kommen.
Das denke ich halt auch, man muss halt auch immer gucken, irgendwie, also klar, uns ist so ein Internetanschluss auch relativ viel wert.
Ja.
So, aber es gibt eben auch Menschen, für die sind 39 Euro im Monat eine Menge Geld. So.
Lass es 9 Euro sein für so einen Effen 500 Megabyte Mobiltarif oder sowas.
Ja gut, aber auch 9 Euro sind
irgendwie richtig, genau.
Viel Geld.
So. Genau, also das wollte ich sagen. Selbst das ist für manche eine Hürde. Genau, und darum finde ich, also das ist als auch schon allein diese menschliche Schiene. Man teilt, was man hat und dadurch profitieren im Grunde alle.
Hm.
Dann, was ich halt auch sehe, ist, technisch ist es halt auch ganz nett, wenn ich zum Beispiel selber meinen Anschluss freigebe und meine Nachbarn das auch tun, dann habe ich natürlich auch so ein bisschen Redundanz, wenn jetzt mein Internetanbieter mal wieder auf die Idee kommt, nachts, wir machen jetzt mal irgendwie Maintenance Downtime.
Um halb eins surft ja eh keiner mehr.
Genau.
Jetzt können wir mal.
Genau. Sollen sie doch bitte tagsüber um 12 machen oder so, da bin ich arbeiten, das wäre geil.
Ja.
Also, was ich ganz spannend finde, sie kriegen es hin, mir Werbung zu schicken und kriegen es nicht hin, mich vom Newsletter abzumelden, aber sie kriegen es nicht hin, mir mal eine Benachrichtigung zu schicken, du, wir planen da eine Downtime morgen, weißt du Bescheid.
Ja.
Genau, und da ist halt auch ganz schön, wenn die Nachbarn das halt auch Freifunk machen, dann hat man halt das Problem nicht, weil dann kann man ja bei den Nachbarn mitsurfen, solange man selber irgendwie offline ist und umgekehrt. Andererseits, also das ist halt erstmal so dieser Gedanke, Aspekt mit dem Internet. Was auch noch ist, irgendwie, ich finde es sehr schön, dieses Bild, das habe ich mir aus Kiel, das habe ich in Kiel aufgeschnappt. Ich glaube, in Kiel habe ich auch das erste Mal so richtig wieder Kontakt zu Freifunk gehabt. Da war ich auf einem Barcamp, auf einem Kieler Barcamp, und da gab es einen Freifunk-Vortrag. Und denjenigen, der das gehalten hat, kenne ich auch ganz gut, noch aus der Top Point. Und er hat halt ganz schön diese Analogie gebracht. Freifunk ist das digitale Glas Wasser für den Reisenden. Also auch nicht nur Leute, die halt in deiner Umgebung wohnen, sondern auch wenn jemand an der Bushaltestelle ist oder wenn er aus einer fremden Stadt kommt oder so und gerade einfach Netz braucht und es findet, das ist einfach super.
Ja.
Also für Touristen, für, also einfach für jeden. Jeder darf mitmachen.
Ja.
Und also dieser offene Gedanke, der ist halt auch total wichtig und ich finde, der zieht sich auch bei Freifunk überall durch alle Ecken. Das ist was mich auch total begeistert. Also jeder kann mitmachen, jeder kann sich so einen Knoten hinstellen, wenn es geht. Und wenn sich jemand das nicht leisten kann, dann findet sich bestimmt jemand, der irgendwie eine Patenschaft übernimmt und ihm den Router spendet oder so, um eine Ecke zu überbrücken. Jeder ist bei den Treffen willkommen und jeder kann sich einbringen. Das finde ich so schön. Jeder kann eigene Ideen einbringen. Das passiert leider immer noch viel zu selten. Also ich fände es total gut, wenn Leute einfach ankommen, du, ihr habt dieses geile Freifunknetz und ich würde gern mal das und das machen. Lass uns das mal irgendwie an den Start kriegen. Ich würde da gerne irgendwie Freifunkradio machen. Ich würde darin gerne meinen Nachbarschaftsblog betreiben. Kann mir jemand helfen?
Ja.
Ich möchte hier eine Katzenwebcam installieren. Ich möchte mit meinen Kumpels daddeln. Ich möchte so Freifunk quasi als Grundlage, um einfach coole Sachen zu machen. Also das eine ist ja bei Freifunk diese technische Grundlage, das ist die eine Ebene, aber dann gibt es halt noch darüber diese Meta-Ebene, wo du wirklich einfach wo du hast die Infrastruktur und fängst dann an, sie zu nutzen, und Internet ist dann vielleicht auch nur ein Dienst von vielen. Und diesen Gedanken finde ich halt total spannend. Was kann man denn machen?
Ja, und da ist vielleicht auch erstmal vielleicht noch so vorweg oder als kleinen Einwurf, es kann wirklich, also das finde ich persönlich total geil, es kann wirklich jeder kommen. Ja. So, ich muss nicht Informatik studiert haben. Also wie du halt sagst, so, wenn du eine gute Idee hast, komm einfach vorbei und sag, pass auf, ich habe hier irgendwie eine super Idee. Ich bin aber Taubenzüchter, also tut mir leid, ich habe nur die Idee, aber wie ich es umsetzen kann, weiß ich nicht. Und da findet sich bestimmt jemand, der sagt, alles klar, die Idee finde ich super, ich kann dir helfen, sie umzusetzen.
Genau.
Und dass da wirklich jeder kommen kann. Und
genau, also, und irgendwann meschen wir dann über Brieftauben.
Ja. In Konkurrenz mit diesen Google-Ballonen dann.
Genau. Und das ist aber jetzt auch wieder nur so ein kleiner Aspekt von dem, weswegen ich Freifunk gut finde. Es gibt ja noch einen ganz wichtigen Punkt, und da kommen wir jetzt langsam ein bisschen in die politische Ecke. Ich mache Freifunk halt nicht nur aus Begeisterung, sondern irgendwo auch aus Notwehr.
Ja.
Also das Problem ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in Deutschland, da läuft es im Internet ja nicht so dolle. Also da gibt es dann halt immer wieder Politiker, die dann auf die dollsten Ideen kommen. Och, wir machen mal Vorratsdatenspeicherung. Oh, wir machen mal Stoppschilder. Wir wollen jetzt trotz NSA-Skandal doch dem BND noch weitere Überwachungsbefugnisse einräumen. Wir wollen den digitalen Radiergummi. Wir wollen so großartige
E-Mail.
Die E-Mail, genau. Wir wollen einen Meldeknopf im Browser für gefährliche Webseiten. Und all solche Geschichten. Wir wollen ein bescheuertes, veraltetes, antiquiertes Urheberrecht, was noch aus historischen Zeiten stammt, weiter betreiben. Wir wollen, ich sag immer wir, das ist so die Sicht von Dollar-Regierungen aus den letzten 20 Jahren gefühlt.
Ja, so kommt es auf jeden Fall rüber, ja.
Ja, wir wollen irgendwie, ich habe das Gefühl, die Politik, die versteht auch heute noch nicht, was sie da wirklich vor sich hat.
Ja.
Das äußert sich auch darin, dass eine Frau Merkel sagt, das Internet sei für sie immer noch Neuland. Auch wenn das natürlich vollkommen aus dem Kontext gerissen ist, wie sich nachher herausgestellt hat. Das ist halt irgendwo symptomatisch. Und ich habe das Gefühl, die Politiker haben irgendwo auch Angst davor, wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und versuchen dann irgendwelche analogen Reglements, also die es so gibt, halt zu übertragen auf diese digitale Welt und das irgendwie in ein Korsett zu zwingen und quasi damit eigentlich dieses tolle Netz, was es mal gab, immer mehr kaputt zu machen.
Mhm. Und klar, Chancen auch zu verbauen.
Ja, genau. Und das ist halt das eine, und dann gibt es halt noch kommerzielle Interessen, also dass dann irgendwie Konzerne sagen, gut, ja, so wie die Telekom, wir bieten jetzt ganz großzügig in Hamburg, machen wir jetzt kostenloses Internet-WLAN.
Ein Geschenk.
Ein Geschenk, genau. Ja. Man darf dann irgendwie eine Stunde am Tag oder so nach Registrierung das nutzen.
Mhm.
Das ist total großartig. Gut, man gibt dann seine Daten ab, man wird trackbar.
Das ist halt nur eine Stunde, ne? Das muss man
vielleicht. Es ist nur eine Stunde. Es ist kein richtiges Internet wahrscheinlich, was da rausfällt.
Ich bin nur bis da gekommen, dass ich irgendwas angeben sollte.
Und also das ist auch eine Spekulation, aber ich würde erwarten, wahrscheinlich wird da auch irgendwie wieder gefiltert oder was weiß ich nicht was gemacht.
Ja.
Also es würde mich auf jeden Fall nicht überraschen. Ich werde Telekom jetzt da nichts unterstellen, aber es wäre zumindest erwartungskonform.
Also soweit ich weiß, ist die Telekom da aber auch selber irgendwie nicht so richtig bereit, was zu sagen. Aber gut, das ist...
Wahrscheinlich. Es wäre ja auch unangenehm. Wahrscheinlich wird es auch noch nach irgendwie den ersten 600 Kilobyte gedrosselt oder so. Genau. Und dann, das ist auch noch so ein Punkt. Dann kommt diese ganze Netzneutralitätskiste. Im Internet ist halt... so, dass nicht alle Datenpakete gleich behandelt werden. Im Freifunknetz versuchen wir das, soweit es technisch machbar ist, durchaus zu gewährleisten,
ja.
Soweit es halt den Netzbetrieb nicht gefährdet. Es gibt da dieses Pico-Peering Agreement, dass jeder Knotenbetreiber quasi Daten, die reinkommt und die rausgehen, irgendwie alle gleich behandelt, alle unverändert weitergibt, nicht mitliest und
das ist auch schon relativ alt.
Das ist auch schon relativ alt.
Ja, also da war Drosselcom noch überhaupt kein Thema.
Nee, das ist ja schon Jahre alt.
Ja, fast schon ein Freifunk-historisches Dokument, können wir vielleicht.
Ich denke auch. Genau,
und das ist auf so Pergament.
Das finde ich halt auch total wichtig. Es kamen halt auch immer wieder Diskussionen auf. So Sachen, wo ich auch kein Verständnis dafür habe, ist es sowas wie, könnte man nicht irgendwie dann im HTTP-Traffic Ad-Replacement machen oder sowas? großartige Idee, finde ich total scheiße, weil es halt irgendwie ein gefährlicher Eingriff in den Datenverkehr. Es ist halt, man manipuliert Daten, die ein Nutzer halt bekommen möchte, vielleicht sogar. Weiß ich, ob der Nutzer diese Werbung nicht sehen möchte. Im Endeffekt muss er es selber entscheiden.
Ja, und vor allen Dingen irgendwie für den, also was ich halt so krass finde, für den billigen Preis irgendwie sich da so ein bisschen sponsoren zu lassen.
Ja.
Also ich meine, klar, jeder kann irgendwie, der Geld über hat und Geld loswerden möchte, darf das Hamburg Freifunk zur Verfügung stellen. Aber gleichzeitig ergibt sich daraus keine Erwartungshaltung. Jetzt auf einmal blendet ihr nur noch meine Werbung ein.
Mhm.
So, also wo sind wir denn hier?
Genau. Also ich finde es einfach auch extrem wichtig, dass der Nutzer die Daten, die er haben möchte, abrufen kann. Also er hat freien Zugang zu Daten. Zweitens, er bekommt diese Daten unverändert. Und drittens, er bekommt alle Daten diskriminierungsfrei gleich gut. Also mit gleichem Durchsatz.
Ja.
Soweit möglich, in Klammern.
Ja, klar.
Aber das finde ich halt total wichtig und das ist halt im Internet wenig Realität. Es geht mit sowas los, wie dass verschiedene Anbieter untereinander Geld hin und her schachern, um dann irgendwie Traffic durchzuleiten und dann irgendwie doch Traffic zu priorisieren. Das geht weiter mit, dass eine Telekom, wenn man da zum Beispiel surft und irgendwie eine Adresse aufruft, für die Domain nicht aufgelöst werden kann, dann auf einmal einen umleitet auf eine eigene Such- und Werbeseite, was schon gar nicht geht. Solche Geschichten.
Spotify irgendwie.
Und dann natürlich Filter. Es gibt Anbieter in irgendwelchen Hotels oder so, wo dann auf einmal, oder in Schulen, wo dann auf einmal unverfängliche Seiten gefiltert sind, weil sie nicht zugänglich sind. Oder auch ich bin ja auch der Meinung, wenn jemand unbedingt Informationen über irgendwelche rechtsradikalen Organisationen oder so abrufen möchte, soll er das bitte schön machen können. Oder wenn jemand irgendwie sich informieren können möchte über was weiß ich nicht was, soll das bitte schön machen können.
Ja.
Und sich ein Bild machen können. Wenn man jetzt irgendwie vor alles, was einem irgendwie gesellschaftlich nicht passt, irgendwie einen Vorhang hängt, dann wird das ja umso interessanter und dann rutschen Leute da vielleicht viel eher rein, weil sie sich vorher nicht informieren könnten. Also so, was weiß ich, also.
Ja, ich kann an der Stelle nur irgendwie Sliker zitieren, was ich halt total gut finde. Ein soziales Problem kann nicht durch Technik gelöst werden. So.
Und korrekt.
Rechtsradikalismus ist irgendwo ein soziales Problem, ja. Und dadurch, dass ich Seiten sperre, löse ich das Problem nicht, sondern
im Gegenteil,
ich verstecke es und mache es vielleicht noch doppelt so interessanter und auch.
Also ich finde es auch total wichtig, dass sich auch Schüler sowas angucken können und sehen können, was das eigentlich für spinnertes Zeug ist.
Ja, da muss dann irgendwie.
Das ist eine Frage der Medienkompetenz.
Genau, da muss man ansetzen und nicht durch irgendwelche Filter.
Ja.
Zumal ich auch schon von einem Freund gehört habe, dass die Schüler durchaus in der Lage sein sollen, diese Filter auch relativ einfach zu umgehen.
Und der schon der bekannte Freund als Freund
ist. Ja, genau. So, also von daher, was soll der Quatsch?
Also das ist natürlich auch wieder ganz schön, sowas zu sehen. Da freut man sich, das ist doch dann die Zukunft von morgen. Die genau. Kinder, die sich dann dran machen, um solche Filter zu umgehen, das finde ich sehr beruhigend.
Und was er mir auch erzählt hat, die machen das nicht irgendwie, weil sie sich böse Seiten angucken wollen oder irgendwie so, sondern einfach aus dieser Neugier heraus, ob es geht. So.
Natürlich.
Und das finde ich super. Also das
ist doch das Beste.
Unterstützenswert. So.
Ja. Genau, und einen Punkt, den habe ich jetzt sogar noch. Also wir hatten jetzt, Freifunk ist, ich fasse mal zusammen, ein freies. Also jeder kann mitmachen, keiner wird ausgeschlossen, zensurfreies, alle Inhalte sind abrufbar. Es ist ein Netzwerk, wo halt jeder mitmachen kann. Aber dieses zensurfrei, was ich noch sagen wollte, das finde ich auch total wichtig. Es ist ein Netzwerk in Hand der Bürger.
Der Menschen. Neu
spreche. Ja. Nicht nur, also können natürlich nicht nur deutsche Bürger mitmachen, sondern halt auch wirklich jeder, also auch Leute mit anderem Status.
Mensch darf mitmachen.
Genau. Ganz schön auch da nochmal kurz als Anekdote, wir haben ja jetzt auch in der Embassy of Hope Freifunk-Route aufgestellt, das finde ich auch total gut, um dort den Flüchtlingen Kommunikationsmöglichkeiten zu ermöglichen. Also da geht es auch durchaus darum, um Menschen mit realen Problemen, die halt sonst von der Außenwelt abgeschlossen sind, weil sie einfach das Gelände nicht verlassen können, denen zu ermöglichen, wieder Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Und jetzt schließe ich wieder den Bogen zu dem, wo ich sagen wollte, zensurfrei. Zensurfrei ist halt das eine, dass man halt Inhalte abrufen kann, aber dass halt auch so ein Netz nicht einfach runtergefahren werden kann. Erinnern wir uns da an den arabischen Frühling. Da gab es ja dann diverse Ägypten. Länder, genau.
Ich glaube, es wurde dann wirklich nur in Ägypten ganz konkret gemacht, aber.
Ja, aber auch, wo dann auch viel gefiltert wurde oder wo dann auf einmal so Sachen waren, Facebook ist auf einmal nicht mehr verschlüsselt, sondern nur noch unverschlüsselt erreichbar, damit er ja immer schön mitgelesen werden kann und so. Genau, deswegen sind halt solche Netzwerke auch total wichtig. Gut, ich rechne jetzt nicht damit, dass irgendwie jetzt in den nächsten 2 Jahren hier irgendwie groß, aber die große Koalition anfängt, irgendwie Deutschland runterzufahren, also die Telekom Cloud einfach runterfahren. man weiß es nicht, und genauso wie es da dieses Wettrüsten gibt an Überwachungsinfrastruktur, finde ich, müssen wir dann auch wettrüsten in freier Infrastruktur, Alternativen und auch vor allem nicht kommerziell, also dass halt da auch keine kommerziellen Interessen hinterstehen, Leuten dann irgendwie Verträge aufzubinden oder nicht jeder darf mitmachen, sondern nur die, die irgendwie Geld haben. Genau, also das ist so im Groben meine Motivation dahinter.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch das, was Freifunk ausmacht.
Ja, das, ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir schon ziemlich lange dabei sind.
Wie lange haben wir denn schon?
Wir sind jetzt schon bei über 2 Stunden.
Oha.
Sicherlich ist zu Freifunk und so weiter, zu Freifunk Hamburg auch noch nicht alles, das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Wir können ja vielleicht damit abschließen, wo wir momentan stehen.
Genau, ja, so News.
Genau.
Ich weiß gar nicht aktuell.
Also gibt's News und irgendwie Veranstaltungshinweise und sowas?
Das können wir natürlich machen, ja.
Ja, wollen wir mal machen. Also Veranstaltungshinweis ist natürlich, wie jeden Montag, ist auch kommenden Montag wieder in der Humboldtstraße in den Räumen des Chaos Computer Club Hamburg. Trifft sich wie jeden Montag, wie gesagt, Freifunk. Das ist ein offener Termin, wo gerne jeder hinkommen kann, Fragen stellen kann, sich einbringen kann.
Auch einen Router bekommen kann.
Genau. Auch mit Problemen hinkommen kann, irgendwie wenn der Router doch mal nicht tut, wieder erwartend.
Genau, also nicht gleich den Router zu Amazon oder wo immer hin zurückschicken, sondern einfach mal vorbeikommen. Weil meistens kann man da was tun.
Genau.
Und natürlich auch Leute, die eine Idee haben oder die Firmware entwickeln wollen. Die dürfen auch sofort kommen.
Oder wenn jemand immer noch nicht weiß, was Freifunk ist, gerne vorbeikommen und sich das nochmal erklären lassen.
Genau, wem langweilig ist, wer mal eine Mate trinken möchte, irgendwie kann einfach vorbeikommen.
Genau, wir beißen
und
nicht.
Wir beißen nicht und was ich immer ganz wichtig finde, jeder darf alle Fragen stellen, die er wirklich hat.
Ja.
Es gibt da auch keine dummen Fragen oder so.
Es gibt nur dumme Antworten, die versuchen wir aber zu vermeiden.
Da sind wir stets bemüht.
Genau.
Ein anderer Punkt ist...
Wir haben noch den Freifunk als... den Freitag.
Den Freifunk als Freitag.
Freifunk-Freitag im Attraktor.
Genau,
da sitzen wir ja heute gerade und der wird nächsten Freitag sicherlich auch wieder stattfinden.
Ich gehe mal davon aus.
Also da sollte man allerdings vorher nochmal entweder auf Mailingliste, IRC-Channel oder so nochmal nachfragen. Das kann schon mal sein, dass da einzelne Termine mal nicht stattfinden. Das wird im Allgemeinen dann aber auch über die Webseite angekündigt. Und
genau. Der Termin ist eher so ein bisschen so ein Techniktreff, so ein Arbeitstermin. Wobei natürlich, wenn jetzt jemand irgendwie montags nie Zeit hat oder so, er auch gerne freitags vorbeikommen kann.
Also da wird keiner weggeschickt. Wir versuchen da immer auch mal Dinge zu schaffen. Also montags kommt man halt viel zum Reden, Leuten helfen, Router einrichten oder sowas. Aber halt infrastrukturell weiterarbeiten oder so ist halt ein bisschen schwierig. Und dafür haben wir halt diesen Freitagstermin. Was haben wir noch? Zwischen den Jahren wird es natürlich den 30C3 geben.
Hast du schon eine Karte jetzt?
Ja, natürlich habe ich eine Karte. Nein, es gibt noch keine Karten.
Es gibt noch keine Karten, ach so.
Einfach mal gucken, irgendwann gibt es bestimmt Karten. Da wird es dann auch eine Freifunk-Assembly geben, wo wir auch alle sitzen werden. Und da ist natürlich auch jeder herzlich willkommen. Und vielleicht gibt es auch so das ein oder andere coole Projekt, was man mal zeigen kann, was vielleicht jemand in der Pipeline hat. Zwinker, zwinker.
Ich habe da was zu schön gehört. Genau, und für den 30C3 gibt es auch jetzt eine Mailingliste.
Und Mitmach-Wiki.
Mitmach-Wiki. Schweres Wort.
Am besten einfach mal auf events.ccc.de vorbeischauen. Da steht sowas.
Genau, ein anderer Termin, ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier im Kalender, aber mein Kalender ist irgendwie, man könnte sagen, ich habe meinen digitalen Kalender verloren.
Oha.
Ja, das klingt übel.
Ich dachte, in der Cloud geht nichts verloren.
Ja, die Cloud hat ihn geklaut, sozusagen. Also demnächst wird es auch nochmal einen Termin in Harburg geben, wo so ein Freifunktreffen in Harburg im Phoenixviertel eigentlich stattfinden soll.
Oh ja.
Genauen Termin gibt es auf der Webseite.
Und genau, die Webseite ist freifunk.hamburg.net. Entschuldigung, nochmal, das war jetzt Blödsinn. http://hamburg.freifunk.net. Das ist die korrekte.
Genau, sonst fragt ihr einfach irgendwie eine Suchmaschine eurer Wahl, die hilft euch da auch weiter.
Genau.
Was sonst noch? Nö. Ich glaube, das wäre es. Aktuell könnte ja dann immer mit der aktuellen Knotenzahl enden. Aktuell befinden wir uns bei 356 Knoten. Vielen Dank, Baldo.
Gerne.
Für die Fragen beantworten.
Hat mich gefreut, hier zu sein.
Viel Spaß beim Hören und bis die Tage.